schauen wir mal.
Du tust es schon wieder. Ich will gerade loslegen und ihr fangt an zu plappern.
Trigger uns nicht.
Aber vielleicht haben wir jetzt sogar ein Intro auf die Art und Weise bekommen. Schauen wir mal.
Herzlich willkommen beim Gadgetfunk, dem Podcast für Geeks und Technikbegeisterte. Danke fürs Vorbeischauen und jetzt viel Spaß beim Hören.
So, und herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch alle so weihnachtlich wie ich. Der erste Schnee, der 1. Dezember. Jetzt kann Weihnachten langsam kommen. Herzlich willkommen beim Gadgetfunk Folge 68. Ich begrüße wie immer im Gadgetfunk Podcast Studio den Heiko, diesmal in Mainz.
Hallo Carsten und schönen guten Abend an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Und natürlich schönen guten Abend Marian und Carsten. Vollkommen richtig in der lokalen Abfolge. Letzte Woche Burgau, diese Woche Mainz und so weiter und so weiter. Solange die Pandemie uns trägt.
Oh, soweit die Pandemie. Ja, vom Prinzip ist es ja immer eine 50-50 Wahrscheinlichkeit, ne?
Ja, hast auf jeden Fall gut gepokert an der Stelle. Marian. Wie ist es pandemietechnisch in der Metropolregion Recklinghausen?
Du, Namen zusammen erstmal und Namen Carsten. ich kann nicht klagen. Ich habe meine Mäskchen, die ich außerhalb des Hauses tragen werden muss, darf. Und ja, alles entspannt. Wir kriegen Impfzentren. Ist das nicht toll? Ganz toll.
Wusa, ja, oh ja, unser Impfzentrum wird, ich glaube, 8 Kilometer von mir weg sein. Das ist ziemlich nice. Mal gucken, ganz ob im Jahr 2021 oder 2022.
Ja, stimmt.
Entschuldigung, Carsten, wir sind dir ins Wort gefallen. Tut mir leid.
Na, ich sag nur, da kannst du mit dem Scooter hinfahren.
Bei ja, Marian könnte, ich nicht. Ja.
Oh, wollen wir es wirklich mit Corona weitermachen?
Nee, lass mal stecken. Es ist,
wobei
hoch runter.
Kurz, ja? Ich weiß es nicht. Aber es ist hoch runter. Grundsätzlich eure Einschätzung. Jetzt ist der Impfstoff da. Sind wir super optimistisch? Ist es uns egal oder sind wir skeptisch?
Als Lokalpatriotist, Patriot.
Nee, lass den mal weg, den Patriotisten.
Ja, ganz subjektiv, objektiv aus meiner Sicht würde ich mal sagen. Nice, ich mache 3 Kreuze, wenn der Impfstoff da ist, wenn die Engländer nicht alles wegschnupfen an den ersten Dosen und noch ein bisschen was für uns übrig bleibt und dann endlich mal diese ganze Geschichte ein Ende hat, ja.
Ja, hat sie denn ein Ende?
No, sooner or later, ja.
Ja, mit Ende wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber ich sag mal so, es wird ein bisschen die Gefährlichkeit aus dem Ganzen genommen. Ja, wie soll ich das jetzt sagen?
Hau einfach raus.
Weil es dadurch auf jeden Fall ein bisschen einfacher wird. Ne, im Alltag und im Umgang.
Also es wird kein Ad-hoc Back to Normal geben. Ich glaube, da sind wir uns
Nein, sicher. Das ist nicht so. Halt Schalterumlegen und gut ist, ja.
Grundsätzlich will ich ja positiv, optimistisch und voller Vorfreude sein. Allein es gibt so ein paar Sachen, die ich noch nicht ganz verstehe. Und also ist mal außerhalb von Serbisch, Russisch und Kroatisch. Bin ich denn, oder wie lange bin ich denn safe, wenn ich geimpft bin? Das ist die Frage. Also du bist ja auch nicht zu 100%, aber das ist selten bis nie der Fall. Aber hält der Schutz jetzt einen Monat, 2 Monate?
Das ist eine verdammt halbes Jahr?
Das
gute Frage.
Das konnte mir noch niemand beantworten bisher.
Nee, das sagen. Kann ja auch keiner seriös beantworten, weil dafür ist das Ganze einfach zu kurz und viel zu schwammig alles noch. Also diese Frage kann dir niemand beantworten. Fakt ist aber, dass diese erste Impfung in mehreren Packungen erfolgen muss. Also das heißt, du musst dir die erste abholen und dann 3 oder 4 Wochen später noch eine oder so, damit überhaupt so ein Impfschutz dann erreicht wird.
Nee, das geht um die Dosis. Du kannst es auch auf einmal machen, aber dann haust du dir halt jede Menge Impfstoff auf einmal rein, was die spontanen Nebenwirkungen höchstwahrscheinlich.
Dann hat der Körper was zu schaffen einfach, ne?
Richtig. Das und drum haben sie es auf zweimal aufgeteilt.
Ja, und so wie ich das verstanden habe, würde das auch gar nicht wirklich effektiv funktionieren, auch wenn
das geht so schnell, Marianne. Wir müssen echt aufpassen. Kann sein, dass deine Infos 2 Wochen alt sind und damit hoffnungslos veraltet.
Also Sonntag.
Sonntag hast du den Artikel aus dem Oktober gefunden, ne?
Nein. Sonntag Diskussion verfolgt.
Darum, gibt wohl auch für das Mainzer Unternehmen jetzt schon eine Phase 2, also einen Nachfolgeimpfstoff. Und so wie ich das verstanden habe, das war in einem anderen Podcast ein Testteilnehmer. Der hat davon berichtet, er ist nur einmal geimpft worden, hat dafür halt eine höhere Dosis bekommen und entsprechend mit Nebenwirkungen in Anführungszeichen zu kämpfen gehabt. Also Nebenwirkungen im Sinne von eine leicht anfliegende Grippe, also nichts Schlimmes, nicht ultra angenehm, aber auch nicht irgendwie sonderlich einschränkend.
Ja, aber das sagt's ja schon, ein Testteilnehmer. Beim Testen heißt ja lange nicht, dass sie das so zugelassen kriegen. Das ist ja auch wieder das Ding. Ja,
also, aber wenn du jetzt mal so im Geiste die verschiedenen Dinge durchgehst, gegen die man so geimpft werden kann, könnte oder müsste, ja, fängst mal an mit Tetanus. Ich glaube, wenn du Tetanus mit 0 anfängst, hast du auch 3 Impfungen oder 3 Injektionen, die du über den Zeitraum X kriegst. Das zieht sich ja so ein bisschen weiter. Und wenn du Gelbfieber, Malaria, keine Ahnung, was da noch so alles gibt, ja, hast du ja selten immer nur eine Impfung. Also das ist ja jetzt kein New Shit, dass es eventuell 2 kleinere Dosen braucht, um
dann Immunität zu kriegen. Wie kommen wir da überhaupt hin? Darum ging es doch gar nicht, ne?
Also, weiß ich ja nicht.
Du hast danach gefragt.
Du hast genau, ob der Spuk vorbei ist, wenn der Impfstoff da ist, genau.
Ich glaube, so kann man. Und dann habe ich gefragt, wie lang hält denn so ein Impfstoff?
Das ist eine gute Frage. Ja, wenn du ihn alle 5 Jahre erneuern musst, dann ist das halt so, ja.
Ja, das musst du ja mit der Grippe auch, aber meine Angst geht eher in die Richtung, das Ding hält bloß 6 Wochen.
Und ja, ich glaube,
alle 6 Wochen die ganze Nation durchimpfen.
Nein, ich glaube, das wäre ein bisschen greedy, das von der Pharmaindustrie so zu propagieren.
Ja, du weißt man's,
kommt die nächste. Ich sag mal so, Mutation, wäre eine sichere Einnahmequelle.
Entschuldigung, Carsten. Das ist, glaube ich, jetzt schon gar nicht so schlecht als Einnahmequelle. Ich denke mal.
Wer da gute auf Frage. Die Aktie
gesetzt hat.
Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber es wird, glaube ich, ein längerer Puffer sein als 6 Wochen.
Na, ich hatte nämlich Hintergrund, so eins meiner Highlight letzte Woche, ein Gespräch mit einem Familienmitglied, der auch meinte, mir ist das wurscht, ich lasse mich nicht impfen, ich bleib daheim. Dann war meine Antwort darauf, ja, wie lange? Ja, bis das halt vorbei ist. Und ich so, nee, sondern wahrscheinlich eher bis das Zeitliche dich holt. Ja, wieso? Ja, weil der Virus verschwindet ja nicht. Ja, sind bloß viel mehr immun dagegen. Aber wenn du dann dich nicht impfen lässt und rausgehst, dann gehörst du nicht zu den Immunen. Und dann guck auf deinen Pass, schau dir dein Geburtsjahr an und viel Spaß. Schweigen.
Ja,
nein, aber es ist halt.
Das muss glaube ich, jeder mit sich selbst ausmachen.
Ja, aber soweit hat das Familienmitglied offensichtlich nicht gedacht. Ich bleib daheim, bis der Bums vorbei ist und dann gehe ich wieder raus. Alles ist wie vorher. So,
das wird es nicht sein. Ja, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Ich habe eine grobe Theorie, welches Familienmitglied du da jetzt ansprichst. Aber sei es drum, dass je nachdem auch welche Regularien, ich sag mal, Airlines für internationale Flüge und andere Institutionen irgendwann mal aufrufen werden, von wegen, du darfst hier nur mitmachen, wenn du geimpft bist. Da wird sich, glaube ich, das Verständnis und das Ich lass mich impfen Thema nochmal ganz anders darstellen. Ja?
Ist das denn nicht Beschneidung der Rechte freier Bürger?
Nein. Wenn du eine Airline oder Co. bist, dann kannst du dir immer noch aussuchen, wen du beförderst. Dann packst du in die AGBs, Punkt.
In die AGBs.
Ja, bei Privatwirtschaft.
Privat, ja, also ich rede rein von privatwirtschaftlichen Themen, nämlich Omnibusreisen, Flugreisen, Zugreisen, keine Ahnung was. Deutsche Bahn. Alles in die Richtung.
Ja, Zugreisen geht nicht so. Genau, Zugreise geht nicht so einfach, weil Regionalverkehr hat
ja, öffentlichen Auftrag. Recht auf Transportation, ja.
Genau. Taxifahrer, bla bla bla.
Alles, was privatwirtschaftlich Richtung Flugreisen, Fernreisen und andere Themen geht, natürlich können die ihre AGBs eventuell reinschreiben. Du darfst sie nur mitmachen und Spaß haben, wenn du auch eine aktive Impfung in deinem Impfpass nachweisen kannst. Punkt. Aus.
Ist ein Kann-Szenario. Wir wissen es ja, nicht, aber genau, ist jetzt nicht
alles guessing, ja. Alles guessing. Ich meine, die Rumors da, dass die eine oder andere Airline sich mit dem Gedankenspiel auf jeden Fall beschäftigt. Spannend, aber würde natürlich den globalen Ausbreitungswahnsinn extrem eindämmen, ne? Also nicht so
Emirates
dumm eigentlich.
Emirates bieten dann die Impfung direkt im Flieger an.
Die oh ja, von gut aussehenden Stewardessen. Die auch noch stechen können, ja.
Bienen? Wespen? Mücken?
Flugkletterinnen. Aber okay, wir werden sehen, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall wird der Schalter nicht umgelegt sein und wir haben direkt die heile Welt zurück. Das wird auf jeden Fall nicht stattfinden. Es wird eine harte Grauzone geben.
Ja, und drum bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ich würde mich gerne freuen, allein mein Naturskeptizismus hält mich so ein bisschen davon ab. Aber ist halt so.
Kann schlimmer kommen, Carsten? Nee, oder?
Ja.
Kann nur besser werden.
2020 war supi. Nochmal so danke schön. Fein.
Das hat der Vorsitzende des Gastronomieverbandes auch gesagt. Ja?
Dann sind wir wirklich bei Walking Dead wahrscheinlich. Oder bei, wie heißen diese Anarcho-Filme?
Zombie-Kalypso.
Nee, ich dachte jetzt eher an die Geschichte, wo eine Nacht alles erlaubt ist.
Oh, The Purge. Ganz krude Geschichte. Boah. Faszinierend, krass, schräg irgendwie. Ja?
Ich glaube, ich sehe eher dieses Szenario, wenn es jetzt noch ein Jahr lang weitergeht.
Ach, nein.
Nein. Das sind ja alles vernünftige Leute hier. Ne?
Ja, die haben alle den Kopf an, die denken geradeaus und nicht quer. Ist doch alles schön.
Was ist denn sonst passiert letzte Woche? Habt ihr irgendwas gemacht? Außer Staatspflichten zu Hause sitzend erfüllt?
Ja, ich war in Burgau, andere Pflichten und alles andere möchte ich jetzt nicht erwähnen, dass ich mein Auto schon wieder geschrottet habe. Sondern das heißt einfach mal.
Nee, dann reden wir nicht drüber.
Da reden wir gar nicht drüber. Und dass Carsten mich von der Landstraße gerettet hat, kurz vor Eichstätt. Dankeschön, Carsten, an der Stelle.
Ja, ich bin ja froh, dass ich dich gefunden habe. Du warst von dem Busch neben dir nur noch schwer zu unterscheiden.
Ja, irgendwann waren alle weg, Polizei, Abschrepper und ich stand da mit meiner Materialkiste und habe gefroren. Ja.
Und aber, fast so verschneit. Im Hardcore-Nebel, muss man dazu sagen. Das hat es jetzt dann alles nicht besser gemacht. Und du warst wirklich kaum von der Umwelt zu unterscheiden in deinem Mäntelchen.
Ich habe mich auch nicht viel wärmer gefühlt als die Umwelt.
Für solche Zwecke immer eine Blinktaschenlampe dabei haben, Leute, ist ein absolutes
Klugschiss. Ich hänge mir die um den Hals, Mann. Verkehr.
Heiko hatte ja auch eine schöne Warnweste an, nur war er clever genug, die unter seinem Jäckchen zu tragen.
Ja, ich war so verstört nach dem Unfall, dass ich die Warnweste wirklich unter die Jacke gezogen habe. Ja, ist aber auch der Polizei nicht aufgefallen. Übrigens, Grüße gehen raus an die Polizei von Eichstätt, die waren super cool und super nett.
Ja.
Vor allem, als ich da jetzt wegen Schadenbogens ausfüllen dann nochmal anrufen musste und habe die Vorgangsnummer von denen gebraucht. Hatte ich irgendeinen Typ dran, der war nicht da im Einsatz gewesen, aber hat sich totgelacht, als ich angerufen habe. Ja, du warst das. Ich wohne da nicht weit weg. Ich habe nur gefragt, wer das war da oben. Ja. Ich habe gehört, du hast zu weit gehabt, du bist zur Sparkasse und so. Ja, okay, der Buschfunk funktioniert auf jeden Fall auch in den Behörden. Sehr charmanter Move an der Stelle. Mal Dankeschön an die netten Beamten.
Ich stelle mir jetzt gerade die Jungs, die deinen Fall aufgenommen haben, vor, wie die dann in die warme Kaserne zurückkommen und sagen, hey Leute, stellt euch vor, was wir da für ein Deppen da oben aufgefangen haben.
Der Vollidiot, 5 Kilometer vom Ziel macht er so einen Kack, ja. Na okay, aber lassen wir das. Marian, was war denn bei dir so los? Das sind bestimmt schönere Themen auf der Uhr.
Ja, weiß nicht. Ich hätte mich fast explodieren lassen. Also ich hätte fast eine Explosion ausgelöst.
What? Hast du probiert, ein Hybrid über die Küchensteckdosen mit einem normalen Kabel zu laden oder was?
Er hat sein altes Motorola wieder rausgeholt. Kondensatoren draufgeschraubt und an... Nicht?
Ich habe gedacht, ich tue einem Bekannten einen Gefallen und repariere sein Hoverboard von dem Jungen.
Der hieß auch, Marty McFly.
Ja, genau.
The real Hoverboard. Ja,
diese komischen Balancierboards halt, ne? Und habe bei Amazon einen Akku dafür bestellt. Sah auch ganz gut aus von den Picture her, preislich auch ganz okay und so weiter. Und das Ding kam an und ich war absolut erschrocken. Und ich war so erschrocken, dass ich diesen Akku stumpf auch erstmal aufschneiden musste.
Und was?
Hätte ich, ja. Also ne, die Schutzhülle aufschneiden, weil das sah.
Das mache ich auch immer als erstes. Wie soll ich sonst wissen, ob die Schutzhülle schützt, wenn ich es nicht aufgeschnitten habe?
Nee. Also man hat durch die Schutzhülle durch schon gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt, sagen wir es mal so. Und das musste ich etwas eruieren. Und hätte ich diesen Akku da in dem Teil verbaut, hätte ich ja machen können. Hätte ich einfach, scheiß drauf, ne, steck da rein.
Stecker passt, läuft.
Richtig, genau. Hätte auch funktioniert. Aber das Ding wäre früher oder später in Brand aufgegangen. Schlecht verarbeitete Schutzschaltung. Bauteile fehlten auf der Schutzschaltung und so weiter. Und so schlecht verarbeitet, dass das Ding tatsächlich hätte Feuer fangen können. Allerdings hatte ich eine sehr tolle Erfahrung mit dem Händler gemacht, bei dem ich das Ding gekauft habe.
Also es war Marketplace, es war nicht Amazon Retail selbst.
Ja. Richtig, genau. Okay. Ne? Hab das Ding dann fotografiert, das Aufgeschnittene mit, ne, also so wie ich es schon präpariert hatte, ihm Fotos geschickt und geschrieben, ey, du, pass mal auf, was hast du mir hier für einen Scheiß geschickt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zumal ist es ja kein Problem, man kann ja einfach diese Folie gibt's zu kaufen, die kann man wieder drum machen und wieder drum schrumpfen. Also das heißt, ich hätte da auch Folie wieder drum machen können, die habe ich sogar hier liegen, weil ich ja selber natürlich teilweise...
Ich habe die Folie geschrumpft.
Ja, das ist einfach eine Schrumpffolie, ne? Mit dem Heißluftföhn, dann schrumpft die zusammen.
Bei seinen Löffeln nein, aber braucht ich Mario natürlich auch den extra
in jedem handelsüblichen Haushalt vorhanden, die Schrumpffolie und der Föhn.
Oh, wenn du hin und wieder mal Akku baust, dann hast du sowas, ja. Nur für so ein komisches Balanceboard baue ich nicht selber einen Akku. Das ist ein bisschen Overkill. Das wird zu teuer dafür.
Erde an Marian, ja, bitte zurück in die Umlaufbahn.
Ach so, genau, Händler. Schickte dem Händler Nachricht, Foto und so weiter und er absolut, oh sorry, das tut uns voll leid. Wir haben die auch nur von einem Zulieferer bekommen. Haben nicht nachgeguckt, haben die Pakete so weitergeschickt, wie wir sie gekriegt haben. Nehmen wir anstandslos zurück und wir haben eine Abholung beauftragt. Das Ding wird bei dir abgeholt. Das heißt also, ich musste nicht mal selber irgendwie losrennen und das Ding irgendwie retournieren oder hast du nicht gesehen? Nee, sondern der Händler selber hat eine Abholung organisiert. Das Ding wurde bei mir wieder abgeholt. So wie es war in dem Zustand und prompt, nachdem die den Abholungsauftrag erstellt hatten, hatte ich auch meine Gutschrift. Also Top-Händler, also der Händler, ja, nochmal Daumen hoch.
Ja, aber mein Real Talk, Marian, du hast dich beschwert, du hast Ahnung gehabt, du konntest genau zeigen, was Kacke ist. Jetzt sind da aber nochmal 999 andere Marians oder andere Kunden, die nicht Marian sind, die das Ding vielleicht einfach so verbauen, nutzen, es abfackelt oder nicht und gar nicht so intervenieren können.
Ja.
Eigentlich gehört so ein Händler doch abgestraft.
Er hat wirklich sehr gut reagiert. Also nach meiner Mail
das
hat er
ja
auch
nett.
Das Angebot.
Wenn ich angekackt werde, reagiere ich auch mehr voll nett.
Nein, er hat auch das Angebot runtergenommen.
Da redest du immer tagelang nicht mit mir.
Ob er dann noch andere Kunden angeschrieben hat und gesagt hat, hey, passt mal auf,
das wäre genau das Wichtige zu wissen.
Das kann ich nicht nachvollziehen, aber er hat das Angebot runtergenommen für dieses Produkt und
das ist auch schon mal ein guter Stand.
Das ist gut, wenn er es online hätte stehen lassen, das wäre dann doof gewesen, weil dann wäre es on purpose und dann müsste man ja eigentlich aus
Bürgerpflicht nachkommen.
Und der Bundesnetzagentur das Ganze melden.
Ja, die hat da leider nichts mit zu tun, das wäre dann hier irgendwie
oder eine andere Überwachungsbehörde.
Genau, Landkreis, Wettbewerbsgedöns.
Du würdest wissen, wen du informieren würdest.
Genau. Da bin ich ja, leider weiß ich das ja, weil ich da ja auch beruflich mit zu tun habe. Ja.
Da sind schon Firmen für ganz andere Kennzeichnungsprobleme abgemahnt worden, Mann.
Ja.
Wir nennen jetzt keine Namen, die... nein. Ja, aber ja, krass. Das ist aber mit diesen Akkus und ich erinnere mich so an die Zeiten. Nokia-Austausch-Akkus, Samsung, S2-Austausch-Akkus, wo ja das Copy-Geschäft noch gelebt und gebrüht hat. Ja, und da konntest du halt drei verschiedene Copy-Qualitäten bestellen, nämlich, so einigermaßen okay und AAA-Quality-Copy.
Ja, da gab es ja teilweise gab es auch wirklich kopierte Akkus, die besser als die Originalen waren. Also, das ist aber das Problem. Es ist wirklich für jemanden, der nicht weiß oder worauf er zu achten hat und so weiter, stumpf am Preis kannst du es nicht ausmachen. Ne? Also das ist echt gemein. Ist ein gemeines Feld, ist ein gemeines
Aber Geschäft. Ganz einfacher Tipp und Lifehack dazu, bläht sich das Gerät auf, dass du den Akku gesteckt hast, dann zieh es vom Strom und werf es weg. Ja. Oder werf es in den Wasserbottich, dass es nicht Feuer fängt. Aber sobald es dick wird, Stecker raus, wegtun.
Ja, wobei nur dick werden ist gar nicht mal so das Problem. Also das ist das heißt ja nur, dass das
mal in Corona-Zeiten,
ne? Ausgas.
Hey.
Obwohl, wenn du ausgast, ist ja noch alles gut, ne?
Das erzähl
vom
mal,
dick werden, aber, Junge. Ja? Ich sag nur 76 Kilo, Mann, das ist so wie mit 22 Jahren, ne?
Oh, das hatte ich auch mal.
Glückwunsch.
Da haben mich die meisten eher bemitleidet zu der Zeit.
Ich habe auch Angst, dass ich zwangsernährt werden werde, aber passt schon.
Ich habe in diesem Jahr 8 Kilo zugenommen und mir gefällt das gar nicht.
Ich sieht man gar nicht. Aber es sind die schweren Haare,
Mann. E-Scooter rollerst, anstatt Rad zu fahren.
Das will ich jetzt so nicht unterstreichen.
Not so bad.
Ja, aber Homeoffice hat mehrere Facetten und das könnte eine davon sein. Wobei ich auch irgendwo gelesen habe kürzlich, dass die Leute, ist immer toll mit so Allgemeinbegrifflichkeiten um sich zu werfen, dass die Leute sich gar nicht weniger bewegen, nur anders. Aber es fehlt halt einfach eine Konstante, der Weg in die Arbeit beim Großteil der Menschen.
Okay,
aber
kann ich
sehr,
so nicht
sehr viele suchen sich wohl dann eine andere Art der Bewegung. Und die es nicht machen, sind halt tendenziell auch Leute, die vorher auch schon sehr nachlässig waren in der Hinsicht. Also vielleicht machen wir es doch einfach bloß älter und der Metabolismus ändert sich zu deinen Ungunsten. Wahrscheinlich ist es so einfach.
Der böse Metabolismus, ja.
Also was mir persönlich wirklich sehr fehlt, ist so einmal am Tag in den 6. Stock zu Fuß laufen, statt den Fahrstuhl zu nehmen. Das ist so ein Ding.
Das ist in der Tat die Schritte, die mir fehlen, wenn ich im Homeoffice bin. Nämlich vom Büro runter ins Lager und wieder zurück und abends um meine Runde drehen. Das findet hier im Homeoffice halt nicht statt. Ja, da habe ich halt ein Stockwerk zu managen und nicht 4. Und die Wege zum Raum sind einfach 76 kürzer.
76 Kilo runtergefallen.
Oh, ja gut, das hat ja was mit der konsequenten Ernährung zu tun. Ja.
Dem Metabolismus.
Umsetzen muss. Genau. Aber wäre das nicht, würde ich glaube ich auch aufgehen wie ein Hefekuchen. Ja.
Ein Hefeteuch.
Ja.
Heferteuch.
Wie ein Puddelcroissant im Ofen.
Spontan Hunger.
Ja. Aber... Ne? Ist jetzt nicht mit Essen, Männers.
Nee, jetzt nicht. Jetzt wird gepodcastet. Und ich würde sagen, wir springen in unsere Zeitkapsel.
Da sind wir. 1.12. im Jahre XXX.
Genau. Wir können vielleicht erstmal allgemein technisch bleiben, denn was ist heute für ein Tag?
Der 1. Dezember.
Ja. Den ganzen Tag lang, 24 Stunden, ja. Tür auf, Tür zu. Erstes Türchen auf, erstes Türchen zu. Ja, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Nein, das ist heute der Welt-AIDS-Tag. Und an die jungen Hörerinnen da draußen, das ist das, was für die Leute in den Ende 80er oder in den 80er und Anfang 90er die Pandemie des Grauens war. Nämlich, da hat jeder Angst vor gehabt und da sind ganz große Kampagnen langjährig gefahren worden, um AIDS einzudämmen. Ähnlich wie jetzt mit Corona, nur anders. Ja. Aber war damals ein sehr bewegendes Thema. AIDS, eine Immunschwäche, ein Immunschwäche-Virus. War ein Virus, ne? War auch ein Virus.
Virus ist ein Virus.
Hat sich vornehmlich durch... auch über die Schleimhäute und weiterverbreitet. Tröpfcheninfektionen,
Doch.
Freddie Mercury könnte ein Lied davon singen. Oh nein, das war gemein.
Freddie Mercury war, glaube ich, eine. Der ist auf so vielen Ebenen gut.
Eine, I'm sorry, Freddy, verzeiht es mir hoffentlich, er weiß, wie es gemeint ist. Freddy war, glaube ich, eines der prominentesten Todesopfer zu seiner Zeit, was einen großen Ruck und in der Wahrnehmung der Bevölkerung dargestellt hat. In den Jahren davor sind ganz, ganz viele Homosexuelle leider in Amerika, vor allem in Amerika, San Francisco Area, elendig zugrunde gegangen, weil das alles nicht so wahrgenommen wurde und die gar keinerlei Support bekommen haben vom nicht vorhandenen Healthcare-System. Und dass die Krankheit einfach auch nicht richtig erforscht war und das so als Schwulenkrankheit abgetan wurde. Natürlich waren auch Heterosexuelle davor nicht gefeit. Es hat sich relativ hart ausgebreitet. Und ja, wurde dann aber durch gesunden Menschenverstand und viel Aufklärung dann doch mehr oder weniger gut eingedämmt und kann medikamentös jetzt auch ganz gut behandelt werden. War aber vor 20, 25 Jahren schon ein massives
sehr
Problem.
Sehr nah am Todesurteil.
Ja, das ist sehr erschreckend. Kein schöner Tod.
Ich glaube, der erste Prominente, der wahrscheinlich so à la Ex- oder noch Präsident USA quasi geheilt wurde, war das nicht Magic Johnson?
Rock Hudson, viel früher, oder?
Na, der ist ja dran gestorben.
Ja.
Nein, ich rede von Prominenten, die nicht dran gestorben sind.
Ach so, obwohl Magic Johnson? Echt?
Ja.
Oh, das ist an mir vorbeigefahren. Dann müssen wir hier mal die Koryphäe Marian fragen.
Der Marian, ja? Unser Sportreporter.
Guten Morgen! War ein bisschen spontan Schlaf verfallen.
Ja. Bitte?
Magic Johnson, war Magic Johnson HIV positiv?
Ist mir jetzt nicht geläufig. Nee? Ist mir jetzt nicht geläufig.
Ich hatte mir so Rock und Co. auf der Uhr gehabt. Aber war halt niemand gegen gefeit, ne? Weil freie Liebe kommend aus den freien 70ern und Kondome, schwierig. Egal, also ob Männlein, Weiblein oder beides.
Auf jeden Fall, er hat sich nach seinem Rücktritt extrem für die Vorbeuge gegen HIV/AIDS eingesetzt.
Welchen Gründen auch immer.
Das könnten wir jetzt weiter recherchieren, aber es war auf jeden Fall ein Basketballspieler.
Ja,
und es war damals 7, sehr, sehr aufsehenerregend.
Carsten, am 7. November 1991 hat er es der Öffentlichkeit bekannt gegeben, dass er selbst HIV hat. Hast recht.
Hatte ich, ich mache einen Sportpodcast. Ich glaube, da verfüge ich über ein größeres Grundwissen.
Nicht schlecht, Junge.
Und der war auf jeden Fall einer der ersten Prominenten, die mit unfassbarem Aufwand, du kannst ja nicht geheilt werden von AIDS oder von HIV.
Nein.
Sondern du kannst bloß die Symptome auf ein Minimum runterdrücken, aber einmal infiziert bist du ewig Krankheitsträger. Und der hat damals halt einen Cocktail bekommen, der für den Normalsterblichen einfach nicht finanzierbar war.
Mhm. Ja, also Welt-AIDS-Tag und all die Jungen da draußen, die von dem Thema noch nicht viel gehört haben. Und ich stelle Grüße gehen raus an Lukas, ja, der vielleicht irgendwann mal wieder herkommen kann. Nein, ihr lacht, aber ich habe irgendwann vor Wochen und Monaten mit Lukas über, ich weiß gar nicht, wie wir drauf kamen. Und dann, gibt AIDS-Kampagne, gibt AIDS keine Chance, überall die Kondome, die ausgelegen haben. Das war so die Wahrnehmung meiner Kindheit und Jugend, ja, mit gibt AIDS keine Chance. Ja. Mega Kampagne gewesen. Und Lukas guckt mich an, AIDS? Was? Wer ist das? Und ich mache ihm da auch keinen Vorwurf, weil es hat ja medial die letzten 20 Jahre nicht stattgefunden, weil war ja
Wer
durch,
denkt
ne?
nicht gerne an die Werbung zurück mit
Anna. Was kosten die Kondome? das ist krass, wie das dann einfach aus den Medien verschwindet und irgendwann aber wieder kein Revival hört sich blöd an, aber wenn die Fallzahlen auch in dem Bereich steigen, dann muss man vielleicht das Thema auch wieder mal ansprechen.
Und, wobei Plakataktionen haben sie weiterhin durchgehend gemacht. Also es gibt immer noch Plakataktionen, die hängen auch immer wieder aus. Also da gibt es schon noch was, aber es ist halt lange nicht mehr so in der Masse, wie es halt seinerzeit war. Weil wie gesagt, wenn ich mal so zurückdenke an meine Kindheit, da war das allgegenwärtig.
Ja, da muss ich mir Shelter mich selbst eingestehen in der Vorbereitung, weil ich hätte beim Zusammenstellen der 1. Dezember-Themen vielleicht schon drauf kommen sollen, können, müssen. Zum Thema AIDS-Medikament gibt es ganz schräge Geschichte. Es gibt oder eins der führenden Medikamente, was wirklich hilft, die Infektion einzudämmen, war, ich glaube, $27 hat die Großpackung gekostet in der Vergangenheit. Dann hat dieses Unternehmen oder ist das Unternehmen, was das herstellt, von irgendeinem börsengetriebenen Shareholder übernommen worden, der einfach mal $700 daraus gemacht hat. Der auch vor sämtlichen Courts in den Staaten gestanden hat, aber immer nur mit dem Verweis auf den Kapitalismus und wir wollen ja alle Geld verdienen, sich da rausgezogen hat. Ist dann auch kurz später verknackt worden wegen Kursmanipulation von anderen Geschichten. Also ein ganz, ganz schräger Mensch, dem es nur ums Geld ging. Aber die Folge ist, dass dieses Medikament halt immer noch viel zu teuer ist, auch wenn es nicht mehr ganz so krass teuer ist, wie er es hochgepusht hat. Aber es ist noch lange davon entfernt, wieder auf Normalkurs zu fallen. Und das ist halt so, also ich frage mich, warum so Leute nicht beim Scheißen vom Pritz getroffen werden, die sowas machen. Ja? Geld verdienen ist ja okay, aber nicht um jeden Preis. Ja.
Das, was soll ich dazu jetzt sagen, ne?
Naja, um jeden
so ein
Preis
bisschen Kommunismus wird uns allen manchmal ein bisschen gut tun.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen um jeden Preis kannst du ja noch diskutieren, aber auf gar keinen Fall auf Kosten anderer Menschen.
Ja, aber das
und
ist doch auch mal
wenn
um
die
jeden
ihre Schutzmedikamentierung nicht bekommen, weil die auf einmal unbezahlbar ist, dann ist das. Oh Gott, ich habe mein Jurastudium zu früh abgebrochen. Ich weiß nicht, ob das generell ist, aber...
Nee, ist es leider nicht.
Also auf jeden Fall heftig unlauter.
Ja.
Ethisch-moralisch.
Genau, ethisch-moralisch. Juristisch ist das sauber, weil Angebot und Nachfrage, ne?
Richtig, das ist leider Gottes so. Aber ethisch-moralisch halt
nicht. Aber die Nachfrage
nicht
kann
tragbar.
Ja nicht mehr erfüllt werden, wenn das Angebot so unfassbar teuer ist. Aber okay, zurück in die Zeitkapsel.
Ja. Vielleicht nehmen wir eine positive
Schöne Sachen,
Wendung.
Wo wir gerade bei Krankenversicherungen und Medikamenten sind.
Jawohl, 1884 am 1. Dezember wurde die Krankenversicherung der Arbeiter im Deutschen Kaiserreich in Kraft genommen, ist in Kraft getreten. Der Deal war, die Arbeitgeber bringen ein Drittel mit, die Arbeiter zwei Drittel der Beiträge und das war für diese Zeit das war ein Meisterung, das war eine wegweisende Geschichte und davon profitieren wir alle noch im Nachhinein jetzt, wie es heute ist. Ne? Von
da
daher
träumt der Amerikaner von.
Ja. Eine Revolution zu der Zeit, ne? Dadurch hat sich viel in Deutschland entwickelt, zum Beispiel die Charité ist ja auch genau durch diese Krankenversicherung so mit zu dem Krankenhaus geworden, was es heute ist, weil es möglich war, jeden zu behandeln ab diesem Zeitpunkt, jeden Arbeiter und gut zu behandeln.
Ne? Das ist so richtig.
Gab es übrigens eine total tolle TV-Serie von der ARD zur Charité. Ende letzten Jahres.
Habe ich wahrgenommen, aber noch nicht gesehen. Ne? Vielleicht schaue ich mir das mal an den freien Feiertagen mal an. Könnte ja Sinn machen. Ja? Ja. Nicht schlecht.
Aber ja, die Sozialversicherung zehren wir heute wirklich noch von den Reformen aus dem Kaiserreich. Ja. Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung nicht.
Die Pflegeversicherung hat damals noch nicht stattgefunden. Die Alterspyramide war noch keine Pyramide, das war mehr so ein Viereck.
Aber da war noch eine dritte Geschichte, die damals schon, Arbeitslosenversicherung. Genau. Die kam
ja mehr oder
schon.
Weniger, ja. Ja.
Mensch, ja, der Bismarck und seine Jungs, ne? Die hatten schon was drauf.
Meint ihr der Henry Ford war damals so ein bisschen neidisch gewesen auf den Bismarck?
Das glaube ich nicht, weil das war ein purer Kapitalist.
Was meinst du, wie profitabel und produktiv ja nach Einführung seines ersten Fließbands in der industriellen Produktion 1913 am 1. Dezember, wie produktiv das alles gewesen wäre, wenn er eine Krankenversicherung für seine Leute gehabt hätte? Das wäre ja noch eine viel größere Cash-Cow geworden.
So konnte er sie ersetzen, da liefen noch genug rum.
Da begeben wir uns jetzt auf ganz dünnes Eis, weil eins hat Henry Ford nämlich damals schon gemacht. Der hat sich schon mit
seine Leute gesorgt, um Gottes Willen.
Genau, mit relativ hohen Gehältern und es gab Sozialsachen.
Ja, der war wegweisend, um Gottes Willen. Aber das war ein bisschen überspitzt gesagt. Ja. Ja, ja. Und Marian, what the hell? Ja? Warum kann sich aber mal Sarkasmus stehen lassen?
Ja, das weißt du doch.
Ja, ich probiere es immer wieder. Ich werde nicht müde. Ich werde nicht müde. Ja.
Vorher explodiert mein Lithium-Akku.
Ja, und die Haare werden graus, das wollen wir ja nicht. Das wäre wär uncool.
Naja, faktisch, es war 1913 und da hat die Ford Motor Company das Fließband erstmalig in industrieller Produktion eingesetzt. Und ja, damit die Produktion, und war ja auch sein Ziel, ein Fahrzeug herzustellen, was für einen Großteil der Menschen auch finanzierbar ist.
Ja, richtig. War, glaube ich, Ford Model 3, was da vom Band gelaufen ist.
Als erstes, Tesla 3, Ford Model 3.
Was nicht schon das Model T?
Oh, oder Model T.
Heiko, Marian, hey, aus, ah, nein, aus,
es war,
aus.
Es war Model T, Punkt. Ja, er hat recht. Tesla war Model 3, du hast recht, Carsten. Und du hast recht, Marian. Mea culpa, gefährliches Halbwissen 3.0.
Auf jeden Fall war es ein Meilenstein in der industriellen Produktion und dadurch wurde unter anderem das Auto zu dem Statussymbol, das es dann geworden ist.
Ja, und das Meilenstein-Thema, das begleitet uns so ein bisschen an dem Tag, ne?
Ja, ein Meilentag, der erste.
Ein Meilenstein-Tag, Tagstein. Denn
muss ich jetzt hier das Durchbruch in den Notizen als wörtlich verstehen, oder?
Der Durchbruch, nein, das war 1990. Kam die Vereinigung, die mittlerweile ja keiner mehr auf der Insel haben möchte, nämlich in Form von dem Durchbruch, ja, des Eurotunnels zwischen Frankreich und Großbritannien. Ist krass, 1990, das ist halt mal einfach fucking 30 Jahre her und wir sind alle alt geworden, das ist ganz schräg. In der Kindheit war das ja auch dieses Future-Projekt, da fährt irgendwann ein Zug durch und dann haben sich die zwei Bohrmaschinen da getroffen. Und alle haben gefeiert und alles super. Und ich glaube, das ist auch eine total gute Geschichte, da schnell unter dem Ärmelkanal durchreisen zu können. Und ja, dann was wollen die? Man muss nicht schwimmen, ja.
Nee, das ist tatsächlich, den Satz finde ich so super hier in den Shownotes. Zum ersten Mal seit der Eiszeit kann man trockenen Fußes vom europäischen Festland nach Großbritannien
gehen. Das ist fucking real, ja?
Ja,
das ist auch wenn du den Weg nicht gehen willst, ja, den.
Ach, so ist das da. Was sind denn das? 30 Meilen?
Na, ach, Quatsch, das sind viel Kilometer. Weniger. Das sind 20 Meilen, 18 Meilen? Nautische Meilen? Das ist nicht viel.
Ich hätte jetzt grob gesagt, 30 Kilometer müssten das sein.
So um den Dreh, aber du kannst quasi rüberspucken fast, ja.
Mit Anlauf, ja.
Mit viel Spucke und Elan, dann kommst du auch rüber. Und was machen die Freunde von der Insel? Wir würden höchstens den Tunnel zuschütten jetzt, ne? Sie werden ihn am 1.2021 wahrscheinlich zuschütten, ja.
Die wollen nur Grenzkontrollen. Nicht zuschütten, Grenzkontrollen. Und Zoll.
Ja, ob der Chance nicht nach hinten losgeht, wird sich noch zeigen.
Der Euro, also du kannst ja mit dem Zug bis nach Paris fahren. Gare du Nord, Nordbahnhof in Paris. Und der Bahnhof in Paris, der ist ja schon seit ein paar Jahren so ausgerüstet, dass die tatsächlich Grenzkontrollen da schon am Bahnhof quasi machen könnten. Also, ja, das ist
wird sich zeigen. Ja, einmal der Zug, aber ich glaube, ein viel größeres Problem für die Zollbehörden und Grenzbehörden, da sind ja die ganzen LKW-Transits über die Fähren und wo sich da überall irgendwelche Migranten verstecken, die auf ein besseres Leben auf der Insel hoffen. Ja, vielleicht sollten wir sie vorher aufklären. Jungs, das macht keinen Sinn, fahrt nicht auf die Insel. Die trinken Tee mittags, die fahren auf der falschen Seite Auto, die machen Essig auf Essen. Das ist schwierig, ja.
Vor allen Dingen trinken die Tee mit Milch.
Ja, Milch in der Tee. Oh mein Gott. Ja, und Pfefferminz zu Rind ist auch so eine komische Angewohnheit. Aber ein guter Freund aus London hat mal gesagt, ne, englisches Essen, englische Frauen, das war die Geburt einer großen Seefahrernation. Ist was dran, glaube ich.
Ach ja, und jetzt nochmal was Schönes, Seichtes, 1993, auch schon brutal lange her, nahm der deutsche Musikfernsehsender Viva den Sendebetrieb auf.
Wann hat Stefan Raab da eigentlich angefangen?
Also Viva kam erstmal nach MTV, oder? MTV war der Platzhirsch.
Ja, MTV war Platzhirsch fast, ja.
Ja, die MTV ist ja schon in den 80ern gestartet, meine ich.
Und ja, dann aber nicht in Deutschland frech denkt.
wie wir uns mit einer neuen Generation toller Moderatoren.
Moderator Busy.
Ach, stimmt der auch? Ja. Ich hätte jetzt eher an die Makatschse und Nils Bokelbergse.
Oh, Nils Bokelberg.
Bokelberg. Bokel?
Oder? Oh, ja, Heike Makatsch. Grüße gehen raus, falls du es irgendwann mal hörst. Ne? Ich erinnere mich immer noch an die Afterwave oben nach dem Tunnel Rave. Ja. In deine Augen hätte man reinhüpfen können, Mäuschen.
Keine Indiskretionen.
Nein, um Gottes Willen, nein. War alles komplett sauber.
Und Frau Makatsch hat es ja echt gemacht.
Ne? Ja, nee. Um Gottes Willen. Ich war nur überrascht gewesen, eine Makatsch im Chill-Out-Area zu sehen. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich musste irgendwas erzählen. Ja. Klassiker auf Pill damals, aber egal. So waren die Zeiten. War schön.
Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Weiß noch einer, wann der Raptor angefangen hat? Weil der war ja nicht von Anfang an dabei. Der war ja erst später dabei. Und wenn man das mal überlegt, was der so hingelegt hat, das ist ja wirklich ein
Rap ist einfach ein Ausnahmethema, glaube ich. Vivasion war seine erste Sendung, oder?
Ja, genau, richtig.
Erstsendung 27. Dezember 93.
93, also, oh krass.
Echt, er hat ja auch schon so früh angefangen.
From the very beginning. Und die Bilder sind herzallerliebst.
Mit der scheiß Kuhhose, die so hässlich war.
Junge.
Boah, 93.
Gut.
Holy guacamole, aber jo, ne, an der Stelle nochmal Geburtstagskinder am 1.12. Bette Midler, 1945 geboren, läuft, ist einfach ein Evergreen. Happy Birthday. Und zum Thema, ne, war es bei euch heute auch so schön weiß draußen, Männers?
Der erste Schnee.
Irgendwie, weißt du, die Kreise schließen sich. Happy Birthday, Pablo Escobar, und danke für den ersten Schnee am 1. Dezember. Ne?
Ich weiß nicht, ob ich da ein Happy
Kein Birthday Schnee im Ruhrgebiet.
Nein, das. Ich war auch ein bisschen überrascht gewesen, dass er überhaupt aufgeführt wurde in den Geburtenerwähnungen, ja, auf Wikipedia. Aber ich dachte mir, okay, Pablo, hast du verdient. Hast viel rumbekommen, aber auch viel Bullshit. Und hast auch nicht alles richtig gemacht in deinem Leben.
Da. Ja, Herr Escobar ist ja heute auch noch eine Cash-Cow, ne?
Da erinnern wir uns lieber eines Politikers, der heute seinen Todestag feiert, begeht. So rum.
Ja,
David Ben-Gurion, der erste Premierminister Israels.
Ja, für uns als Deutsche ja sowieso immer ein schwerwiegendes Thema.
Ja.
Aber es ist in der Tat so, der gute Herr Ben-Gurion war wegweisend in der Loslösung in der Schaffung von Israel und Loslösung vom Kolonialstatus oder was waren sie denn vorher gewesen? Sie haben zu UK gehört, ne? Zu Großbritannien.
Israel.
Ja, also Israel gab es ja nicht, aber das Palästina-Gebiet war, glaube ich, mehr oder weniger
war das Commonwealth?
Warum tust du das? I'm sorry.
Warum führst du uns auf so verdammt dünnes Eis?
Ja, ich hoffe, sie haben besseres Essen als auf der Insel, ja.
Also ich müsste das jetzt echt nachschauen und nachschlagen, weil ich meine, Herr Gurion war maßgeblich daran beteiligt, dass der Staat Israel als unabhängiger Staat Weltdingensbummens angesehen wurde überhaupt, weil es eigentlich ja quasi in dem Sinne vorher gar nicht
gab. Es gab's ja nicht. Gab's nicht. Ja. Das war ja einfach ein Zugeständnis von irgendwelchen Kolonialverwaltern, diesen Bereich bewohnen zu dürfen. Und im Zuge des Zweiten Weltkriegs und der Flucht ist dann natürlich da mehr draus geworden. Was ein bisschen schade ist, das ist viel zu politisch, ja. Lass mal stecken.
Du hast aber nicht ganz unrecht. Ich sehe hier gerade Israel, although it is legally a successor state of the British Mandate of Palestine.
I told you.
Is not member of the Commonwealth. The British Mandate of Palestine. Aber da wird es echt politisch, was das genau bedeutet.
Ja.
Der britische Einflussbereich Palästinas. Ne? Also das heißt, Palästina war ja vorher auch schon geteilt in dem Sinne.
Ja, wobei ich glaube, damals das Zusammenreden sehr viel friedlicher war zwischen Engländern, Israelis oder und Palästinenser. Ja, aber wir gehen nicht auf dieses komische dünne Eis da.
Nein.
Nein,
wir sind mit never ending story. Ja,
vor allem steht es uns als mit unserer Erbschuld eh nicht zu, darüber zu urteilen, um Gottes Willen.
Ja. Ne?
So ist das. Aber trotzdem, rest in peace, guter Mann. Alles richtig gemacht. Ein, ja, Punkt. Schneide ich ja raus.
Hui.
Schneide ich ja raus.
Was ganz Rotkopf gerade, wie ihr seht. Was mir da gerade einfällt, was wir letztes Mal, wir haben ja so viel Musik letztes Mal und so weiter und so fort. Keiner von uns hat mitgeschnitten, dass Karl Dall gestorben ist.
Doch, hatten wir, hatten wir ja, das nicht kurz angesprochen gehabt?
Nee.
Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich waren wir abgelenkt. Stimmt.
Ja, oh, ja, ja, an der Stelle auch da. Rest in Peace, über Karl. Da.
Instaburg und Co., sage ich nur. Hätte es ja auch fast auf meine Top 5 Liste. Nein, Quatsch, aber. Waren doch sehr, sehr coole, schräge Songs.
Aber hatten wir nicht irgendwie auch mal über die Andreas Eschbach-Jesus-Story gesprochen oder war das an einer anderen Stelle gewesen?
Ich weiß nicht. Das war eine andere Stelle, wo ich das Eschbach-Buch König für Deutschland.
Richtig. Richtig. Fällt mir gerade so ein zu dem Thema Israel und Co. Aber trotzdem riesen so hörenswert. Ja, als Hörbuch vor allem. 35 Stunden oder sowas, ganz easy.
Wie lang ist der Schwarm? Das ist, glaube ich, noch länger.
Oder? Kürzer. Nee, ist kürzer. Ich glaube, die Jesus-Geschichte da von Eschbach ist somit das längste, was ich hier gehört habe.
Okay.
Abgesehen von Harry Potter Teil 6 oder 7.
Part 1 and 2 and 3. Und,
Na, im Hörbuch ist es nur ein Part eigentlich, der letzte Part. Dem
ja, den Film haben sie fürs Fernsehen gestreckt. Ja. Genau wie beim
genau, Herr fürs Kino.
Ja. Zwei. Fürs Fernsehen habe ich gesagt, fürs Kino natürlich.
Ja, die Grenzen verschwimmen, ja. Hauptsache Stream. Ja.
Hauptsache es bringt. Es gibt ja kein Kino mehr.
Also, ja. Kino, Hauptsache es outdated. Bringt Geld, nicht wahr?
Jawohl.
So. Und da haben wir eigentlich eine wunderbare Brücke zu Geld, weil die Black Friday Wochen gehen zu Ende. Habt ihr euer Geld zusammengehalten oder habt ihr hart investiert in Superschnäppchen und Sonderangebote?
Black, ich habe keinen einzigen Cent ausgegeben.
Ich habe keinen einzigen.
Ich habe Kaffee gekauft, aber der war nicht im Black Friday Angebot.
How dare
you? Würde ich mal fast sagen. Hätte ich wäre mein Fernseher vielleicht ein bisschen später kaputt gegangen, dann hätte ich vielleicht ein Black Friday mir eingeschossen, weil da hat es vielleicht Sinn gemacht. Alles andere, was ich so gesehen habe, war ein bisschen, war jetzt nicht so mein Gusto, ja. Auch wenn es natürlich ultra viel und ultra lange Angebote gab.
Das ist halt echt das Nervige, aber wir haben jetzt keinen wirklichen Schwerpunkt heute, sondern unsere Top 5 Dingsies haben wir uns heute für das Thema Black Friday zusammengelegt oder vorgenommen. Weil, ja, warum eigentlich? Weil es einfach so massiv ist.
Also, fünf Dinge, die du über den Black Friday wissen solltest.
So würde auf jeden Fall die YouTube-Headline von einem YouTube-Video von uns aussehen, ja. Vielleicht noch mal ein Fragezeichen, Ausrufezeichen, eine andere These hinten drin. Aber könnte ein Clickbait sein, ja.
Das wusstest du nicht?
Ja, das Schlimme ist ja, dass wir einfach alle drei auch zu nah an der Industrie dran sind, um das und drin sind, um das für voll zu nehmen, aus Sicht des, ich sag mal, Otto Normal, das bitte nicht falsch verstehen da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, aus Sicht des normalen Verbrauchers sind da natürlich tolle Angebote dabei. Keine Frage.
Und für den Verbraucher und Endkunden mag es sehr, sehr häufig sehr, sehr viel Sinn machen, wenngleich wir da auch wahrscheinlich gleich mit einer Einschränkung kommen werden, weil viele Angebote sind nämlich gar nicht solche Schnäppchen, wie sie auf den ersten Blick scheinen.
Richtig.
Lösen wir es doch einfach mal so rum auf. Für uns bedeutet das nichts anderes, als Monate im Voraus schon Preise im Auge zu behalten, anzupassen, auf zu Stabilität Sandbaggen. Zu achten. um dann halt entsprechend in diese Angebotswoche gehen zu können und dann die Preisvorteile quasi ausspielen zu können.
Soll ich dir was sagen, wie viel Black Friday Angebote ich meinen Kunden zur Verfügung gestellt habe im Auftrag meiner Hersteller?
Ich habe eine Ahnung. Darf ich lösen?
Du darfst lösen, Carsten, für 500.
Es ist rund und hat keinen Knoten in der Mitte.
Egal. Zero is Hero, richtig.
Nein. Was habe ich gewonnen?
Du gewinnst einen Black Friday, 50% Aufgutschein für meine nächste Black Friday-Kampagne nächstes Jahr. Gratuliere. Ja. Die Hintergründe, warum dem so ist und warum Black Friday für Hersteller nur bedingt Sinn macht, aber trotzdem toll sind, am Ende des Kapitels. Aber kommen wir erstmal zur Historie der ganzen Geschichte.
Und jetzt ist Zeit für Werbung. Nein, es ist natürlich kein
Werbung. Für unseren Werbepartner Black Friday. Egal.
Ja, also so wie ich das verstanden habe, gibt es ja, fangen wir mal mit dem Begriff an. Warum heißt der Black Friday? Also wie ich das sehe, gibt es drei Theorien, die auf den Begriff, auf die Entstehung des Begriffs hinweisen. Und alle drei machen so ein bisschen Sinn. Es könnte jeder einen vortragen, würde ich vorschlagen, weil wir sind ja zufällig auch drei.
Na dann, wo du gerade am Stissel bist, dann hau du mal den ersten raus.
Also die erste Theorie besagt, dass der Begriff Black Friday daher rühren könnte, dass Menschenmassen auf Straßen und in Einkaufszentren einfach sich durch die Gegend geschoben haben und aus, mit ein bisschen Distanz, also quasi aus der Drohnenansicht, könnte es sein, dass das dann ausschaut wie eine einzige schwarze Masse. Also Black Friday. Könnte natürlich auch eine Anspielung auf das Chaos nach dem Börsencrash 1929 sein, wo die Leute nämlich zur Bank gerannt sind und das Geld, was in dem Moment mehr wert war als wahrscheinlich 20 Minuten später, noch ganz schnell in den Wirtschaftskreislauf einbringen wollten und möglichst viel Ware für den Betrag noch bekommen. Aber was bleibt, ist halt der Menschenauflauf und die schwarze Masse, die ja dadurch sichtbar wurde.
Und der Vergleich 1929 mit Luftaufnahmen von oben Drohnen.
Ja, mein erster Gedanke.
1929 aber ich sehe ein bisschen näher, ja. Aber das ist die erste steile Theorie dazu. Die zweite Theorie, die...
Es war mir klar, dass ich die letzte machen muss.
Okay, nein, Marian, Hashtag Ehre, gönn dir die zweite, ich nehme die dritte. Ich stelle mich gerne hinten an.
Nein, Quatsch.
So, jetzt kommst du nicht raus aus der Nummer. Go for
okay,
the second.
Okay.
Du hast okay, letzte dann, Woche noch immer als Erster angefangen. Was hast du überhaupt?
Alles gut. Das ist, das lösen wir auf, nachdem Heiko den dritten vorgetragen hat. Weitere Theorie dreht sich darum, dass es halt der umsatzstärkste Tag ist für die Händler, gerade in den US von A seinerzeit, der erste Freitag nach Thanksgiving, ne? Und damit die Händler die Chance haben, aus ihrem Jahresminus sozusagen rauszukommen und schwarze Zahlen schreiben. Und deswegen Black Friday, weil sie dann halt schwarze Zahlen statt rote Zahlen schreiben.
Ja, und den Anhang dazu bitte noch. Ja, bitte frühstücken Sie alles ab.
Ach so, ich dachte, das wäre die dritte These.
Nein, die dritte kommt eins weiter unten.
Ehrlich? Ach so, nein. Okay.
Oder? Dann nehme ich die dritte. Ja.
Das ist ja, und wie man, dachte, sonst, Entschuldigung.
Ja, man sollte vielleicht auch, habt ihr schon mal viel Geld, Bargeld gezählt?
So jeden Tag.
Jeden Tag Tonnen von Escobar-Dollars.
Wenn ich im Geldspeicher bin, ja.
Ja, und das Dumme ist, kriegst du echt schwarze Hände von, ne? Deswegen, so viel Geld zählen nach, wenn so viele Leute einkaufen waren, ist halt auch ein Grund für den Black Friday, weil du hast halt schwarze Hände vom Geld zählen. Es gibt schlimmere Gründe für schwarze Hände, ne? Aber ich hätte jetzt den Macy's Punkt fast da als eins genommen. Aber Maja, erzähl uns
hat
was über Macy's.
Hat mit der Namensgebung nichts zu tun.
Ja, genau, nee. Macy's war tatsächlich einfach nur, das hat tatsächlich nichts mit der Theorie und der Namensgebung zu tun. Hm. Aber Macy's war der Erste, der das tatsächlich quasi gemacht hat. Diesen Angebotstag 1924 haben sie ein Luftschiff, Werbeluftschiff steigen lassen.
Ich will euch nur ich kritisiere und korrigiere euch ja nur ungern, vor allem dich mal an, ja, zu reden, das ja. Wikipedia-Lexikon. Aber da oben stand was zum Börsencrash 1929 als Theorie, ja, und dann reden wir über 1924 mit Macy's. Also was war zuerst da?
Das Macy's-Angebot war zuerst da, aber das hat nichts mit dem Namen Black Friday zu tun. Die haben das nicht als Black Friday beworben, sondern die waren die ersten, die in quasi die Werbetrommel gerührt haben für einen Tag mit besonders tollen Angeboten. An dem Freitag nach
Thanksgiving. Carsten, du darfst jederzeit.
Ich würde gerne einen kleinen Einschub noch bringen, weil ja. Das hätte man vielleicht vorher sinnvoll. Also der ganze Bums kommt natürlich aus den Vereinigten Staaten von Amerika und ist traditionell immer an dem Freitag nach Thanksgiving und ist eben der Tag, der so das Weihnachtsgeschäft einläutet. Also ja. das ist so der historische. Und in der historischen Abfolgung macht das total Sinn, was Marian sagt, weil 24, Marian, du wirst gleich nochmal genauer erzählen, was die Kaufhauskette Macy's da genau gemacht hat. Aber die waren die erste, die eben auf diesen super spezial krasser Einkaufsdealzug aufgesprungen sind. Und nachdem sich das dann so ein Stück weit etabliert hat, ist dann irgendwann halt ein Name dafür gesucht und auch
okay, jetzt hat auch der kleine dicke Heiko das verstanden.
76 ja. Kilo Heiko.
Ja, viel ja, aber Kopf immer noch eine fette Sau.
Ja. Aber nee, okay, wie gesagt, zurück zum Macy's. 1924 auf der Thanksgiving-Parade in New York haben die ein Luftschiff steigen lassen und auf dem Luftschiff hatten sie Werbung drauf für den Weihnachtseinkaufstag nächste Woche Freitag.
Und wie hieß der?
Ohne Name. Das war einfach
nur. Die Amis werden sich ja auch nicht, die Amis werden sich ja auch nicht zu blöd oder zu schade, da irgendwelche Zwischendinge zu erfinden. Das erinnert mich so ein bisschen an Homer Simpsons Theorie oder Idee zwischen Frühstück, Lunch und Brunch noch eine Zwischenmahlzeit einzuführen.
Ja.
Was durchaus Sinn machen könnte, ja.
Natürlich.
Marketing-Kennens.
Also ja, hätte Humor auch nie geahnt, dass das mal ein absoluter Welterfolg werden würde. Und Macy's hat das auch nicht geahnt, dass dieser super special Einkaufstag, den sie da halt ins Leben gerufen haben, mal ein absoluter Welterfolg wird.
Crazy.
Ja. Aber er war ein Erfolg und hat dann die Runde gemacht und ja, vor allem sich halt bis in die 2000er überwiegend in den USA gehalten. Und wie immer, die guten Europäer adaptieren ja fast alles, was da von drüben kommt.
Mhm.
Und so auch nach Halloween und all den anderen kulturell wichtigen, ja, wobei Back to School gibt's in Frankreich ja, bei uns nicht.
Nee, immer noch nicht, nee, Gott sei Dank.
Das kommt bei uns nicht so an, ne.
Nee, ist eine, aber ist eine ganz andere Geschichte. In Deutschland ging es eigentlich 2013 los. Mit dem
so richtig,
Black ja. Friday.
So richtig, ja.
So in der breiten Wahrnehmung. Aber ich erinnere mich an die ersten Calls 2007 bei unserem hochgeschätzten alten Arbeitgeber mit B beginnend, als die amerikanischen Jungs und PMs immer wissen wollten, ja, was macht ihr eigentlich zum Black Friday für Deals? Und was? Black Friday Deals? Was wollt ihr?
Ja,
Sau.
Das ist genau das gleiche Thema, was ich auf leicht anderer Ebene mit Back to School hatte. Was macht denn
ja, das? Ist gleich, ja, das
Gleiche. Hammer nicht. Nee, gibt's kann ja nicht sein. Guck nochmal nach. Du hast bloß keine Ahnung. So, glaub mir doch. Hammer nicht. Back to School interessiert keinen. Oder Valentine's Day ist ja zum Beispiel auch für die Amis durchaus ein Tech-Thema. Und denen ja, dann zu
nicht
erklären,
ganz so rabattbelastet.
Nee. Aber ein Tag, wo du ganz viel Technik-Schissel auch kaufst deiner Liebsten. Wenn ich denen erzähle, dass du Valentine's Day kannst du gerne mal mit Düften, Schokolade, Blumen oder sowas arbeiten, aber jetzt weniger mit Routern, das ist ja auch maximales Unverständnis. Aber
Ja, weil das trifft ziemlich auf den Punkt. Und von daher war es vielleicht auch so ein bisschen die vorhergesagte Selbsterfüllung der Prophezeiung, dass im Zuge der Digitalisierung, der mobilen Devices, das dann bis 2013 in Deutschland auch stattgefunden hat, weil natürlich ist das adaptiert worden. Sowohl Händler haben wahrgenommen, oh, da gibt's was in den Staaten. Die Hersteller wollten es hier unbedingt pushen, wenn sie aus den Staaten kamen. Und zack, hat's dann mal ein paar Jahre gedauert und wir hatten einen totalen geilen Black Friday Hype, der immer noch so ein bisschen stattfindet, ne?
So ein bisschen.
So ein bisschen.
Und wer hat's quasi rübergebracht? Wer war so mit der Erste, der das Konzept, ohne es als Black Friday benannt zu haben, schon institutionalisiert hatte?
Na, Apple natürlich.
Mr. One More Thing.
2006 hat Apple schon angefangen, Black Friday zu machen, ohne es Black Friday genannt zu haben.
Ja. Das haben sie scheinbar auch gut dran getan, diesen Begriff nie vermarktet zu haben, ne?
Ja, aber gut, wir wissen ja, Apple macht immer so ein bisschen sein eigenes Ding, ne? Und dementsprechend war es bei Apple immer der eintägige Shopping-Event.
Ne? Ja, bei anderen Grossisten aus den US-Fucking-A's war es dann die Cyber Day, Cyber Week, Cyber irgendwas. Aber it's all Black Friday.
Ja, und 2013 waren dann schon 500 Händler im Boot, die den Black Friday gefeiert haben und ihre Kunden verwöhnt haben. Und 2017 waren knapp 90% aller Deutschen war zu dem Zeitpunkt schon der Begriff Black Friday ein Begriff.
Ja. Und was mich viel, viel, viel krasser stimmt, ist, 60% der Leute wollten schon speziell an dem Tag irgendwas einkaufen.
Ja, Geiz ist geil, sparen, welch Wunder. Und nochmal, also für den Endkunden ist diese Black Friday Geschichte ja überwiegend positiv, weil schon viele Schnäppchen rausfallen dabei.
Ja. Das ist in der Tat so. Und ich vermisse auch so ein bisschen die ganzen Rage-Videos aus der Vergangenheit, aus den letzten Jahren, wenn Leute sich um den letzten günstigen TV im Laden prügeln, ja, und Handtaschen der Frauen durch die Gegend fliegen, arme Männer einfach vor die...
Das geht doch dieses Jahr gar nicht. Das geht doch dieses Jahr gar nicht, weil du kannst doch eh nur hier mit Einlass-Badge und so.
Stimmt, ja.
Also jeder die Pandemie ist aber auch vieles Ding, ja.
Hatte ich heute auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Entschuldigung, hat gar nichts mit Black Friday zu tun, aber ich war heute kurz einkaufen und eigentlich gibt's in dem Supermarkt auch so Einlass-Badges, aber da stand halt keiner, der so Badges verteilt hat und bin dann halt einfach so rein, Supermarkt einkaufen mit meinem Wägelchen, ne, und dann an der Kasse so: Ja, geben Sie mir mal bitte das Ding hin. Ich habe keins. Wie, Sie haben keins? Ja, war keiner, hat mir keiner eins gegeben.
Boah. aber dann war heute Tag des Fehlimpulses, denn ich habe noch einen Becher Sahne fürs Mittagessen gebraucht, bin in Rewe gefritzt, renn rein, stehe an der Kasse mit meinem Becher Sahne, denk mir, Alter, irgendwas hast du vergessen. Die haben alle einen Einkaufswagen um dich rum, aber ich nicht. Da habe ich dann erst mal der Kassiererin entschuldigt und gesagt, ja, sind Sie froh, dass das Ordnungsamt gerade weg ist, ja?
Echt? War vorher da oder was?
Ja. Oh, es war so peinlich gewesen. Und ich dachte, okay, hinter mir fünf Leute, vor mir nur noch einer, ergreife ich die Flucht. Keiner hat mich gesehen, aber ich dachte, Flucht nach vorne und sagen, sorry, tut mir leid, ich hab's einfach verpeilt.
Da kannst du dir
bei aber ich hab mich echt geschämt, ja?
Geil, abschneiden, weil der hat
geil wäre, extra, ne? Halt ja, geil wäre gewesen, wenn du mit dem Sahnebecher einfach rausgerannt wärst.
nicht nur die Pandemie-Corona-Themen missachtet, sondern Becher Sahne geklaut. Nee, das ist dann doch drüber. Aber okay. Wenn ich überlege, was so früher für Videos um die Welt ging, vornehmlich viel von UK auch und US, dass Leute sich wirklich um die Angebote geschlagen haben, ja?
Ja, aber war das nicht bei jedem Winter, also ich sage es bewusst, Winterschlussverkauf? Leute, kennt ihr diesen Begriff noch?
WSV? Ja.
Sale. Ich finde Winterschlussverkauf immer noch viel, viel schöner und wohlklingender.
Ja.
Da war doch das gleiche in Grün oder wenn Aldi wieder mal eine Aktion startet mit einer Heizdecke.
Das hat
oder
schon eine andere Qualität gehabt. Das wurde nur getoppt durch Eröffnungsvideos von Mediamärkten in Polen damals.
Ja.
Da gab es auch tumultartige Szenen.
Oder irgendeine Saturn-Eröffnung, keine Ahnung, wo das war, aber da hatte ich mir das damals mal angetan, Saturn-Neueröffnung, habe ich eine Kaffeemaschine für 1 Euro gekauft. Ja. Keine Ahnung, habe ich irgendwann weggeschmissen, aber...
Wieso hast du die nicht aufgehoben? Die schaut in deinen Motorolas bestimmt super aus.
Weil das Ding halt wirklich Schrott war, aber ist egal, hat nur 1 Euro gekostet.
Ja, die und damals war Umweltbilanz noch ziemlich Mumpitz, ne?
Ja, und Mediamarkt Osterweiterung war noch ein Knaller gewesen.
Ja, aber zurück zum Thema. Also, dieses Ding startete als Aktion für einen Tag. Mittlerweile, und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir uns damit beschäftigen, es ist halt total ausgeufert und totale Wahnsinn geworden, weil der Bums jetzt eine Woche und länger dauert mittlerweile. Und es werden dann Vorgeschichten gestartet und Zwischenaktionen und es gibt stündliche Aktionen und überhaupt und sowieso und alles kauft.
Mehr kaufen. Alles andere ist keine Option.
Genau. Ja.
Und das bringt. Sowieso und grundsätzlich immer
kaufen. Mehr kaufen. Ich glaube, den Zenit hat das ganze Thema so ein bisschen überschritten gehabt. Entschuldigung. In meiner Wahrnehmung auf jeden Fall vor 2 Jahren, als ich hier in meinem schönen Mainzer Vorort an der Bushaltestelle saß und wollte abends in die Stadt fahren. Damals konnte man das noch. Keine Pandemie und so, war super. Und ich sehe ein Werbeplakat mit Black Friday für Bettenhaus Mainz, bla bla bla. Und ich denke mir nur, okay, es ist wirklich angekommen. Und da war für mich das Thema wirklich umgewesen. Denn zwischendurch hat sich ja jedes Gewerbe und jeder Channel mit Black Friday Deals dann geschmückt. Und irgendwie war das ein bisschen in meinen Augen ab absurdum geführt.
Ja, aber vergessen wir nicht, angefangen hat die Geschichte mit Marcy's und wir nehmen es, glaube ich, vielleicht auch qua unserer Berufswahl so ein bisschen als Tech-Event wahr.
War ja auch und, der Überschwapp-Faktor gewesen damals, du hast vollkommen recht, ja.
Ja, also für mich war das auch eher eine Zeit lang so eine Tech-Kiste und ich war dann auch befremdet, dass genau Otto nach so, also eigentlich jedes Kaufhaus und jede Warengruppe und nicht mehr nur Tech, vielleicht weiß ich nicht, ob das überhaupt richtig ist, meine Wahrnehmung, ob das nicht vielleicht von Anfang an sogar
groß war. Also aus dem amerikanischen Bereich war es schon immer großflächig. Also
aber quasi, bei uns war es eher techlastig, gell?
Das waren die ersten Themen, die rübergeschwappt sind.
Und jetzt macht auch das Heiko Bettenhaus.
Kriegst du auch ein Federbett einfach für 60% off. Nice.
Vermeintlich.
Ja, und genau da kommen die Fallstricke.
Ja.
Vermeintlich.
Vielleicht nehmen wir es erst nochmal Punkt 2, jetzt schon Punkt 2, der stille Boykott. Und fand ich super. Um dem ganzen Irrsinn ein bisschen entgegenzutreten, gibt's ein paar feine Firmen, die Gegenaktionen starten. Soll ich das vorlesen oder mag einer von euch?
Gerne. Nee, das ist eine tolle Story, bitte.
Da gibt's zum Beispiel die Scandi-Brand Philippa K.
Was ist eine Scandi-Brand?
Google's nach. Die werben mit 0% auf ihre gesamte Kollektion und setzen damit ein Zeichen gegen den Konsumwahn. Finde ich nett. Ist wahrscheinlich recht wenig effektiv, ist aber...
Ist egal, Balls of Steel. Ja, kommunikativ auf jeden Fall gut.
Genau. Die Firma Asket geht dann sogar einen Schritt weiter und macht am Black Friday den Online-Shop zu.
Double Hashtag Ehrenmove.
Ja, bringt halt bloß nicht, weil der ganze Scheiß dauert jetzt schon Wochen und nicht mehr nur einen Tag.
Für unsere Hörer, die jetzt nicht googeln konnten, eine Scandi-Brand ist nichts anderes als ein skandinavischer Hersteller.
Ja,
das okay, hab ich doch gesagt. Der da heißt Philippa K., was wohl irgendwie aus der Modebranche kommt, aber egal.
Hört sich verdammt modisch an. Könnte ist aber sein. Auch für die Aussage
egal.
Irrelevant.
Ist egal, genau.
Genau, jetzt gibt's den Sneakers-Shop Asphaltgold.
Oh, stopp.
Der macht seinen Shop
Grüße gehen raus an die Sneaker-Gold. Ne?
Hashtag Sneaker Cleaner. Und Asphalt Gold macht seinen Shop nicht wirklich zu am Black Friday, aber sie verkaufen einzig und allein ein Produkt am besagtem Tag, und zwar ein antirassistisches T-Shirt, dessen Erlös dann zu 100% an eine Stiftung für die internationalen Wochen gegen Rassismus geht.
Das ist in meinen Augen der geilste Move, der in Deutschland stattgefunden hat. Sehr, ja. Sehr, sehr geile Nummer.
Mhm. Ja. Ja, und da gibt es dann noch zwei, drei Beispiele, aber die haben mir jetzt am besten gefallen. Also so Stiller bei Gott.
Hast du auch toll rausgesucht, das ist gut.
Grüße finde ich super.
Ja, das ist einfach mal ein schönes Statement, nicht Mainstream zu sein der heutigen Zeit. Abgesehen von der Pandemie-Thematik. Oh. Da gehen wir nicht wieder hin. Gottes Willen.
Don't go there. Aber ja, Heiko, ja. Du brennst jetzt schon die ganze Zeit. Jetzt
ich brenne.
Entblößt die Fallstricke.
Die Fallstricke? Ach du, kaum Fallstricke. Nein, der Black Friday ist ja vermeintlich visuell sehr attraktiv, denn es werden UVPs oder unverbindliche Preisempfehlungen von Produkten gezeigt mit Streichpreisen und einem rabattierten Black Friday Preis. Das ist ja so die Grundmechanik.
Darf man machen seit wie lange?
Vollkommen okay.
Seit ein paar Jahren wieder.
Ja, seit 15 Jahren, 20 Jahren,
sowas. Nein, gar nicht so lang. Ja? Dass man den Vorgängerpreis streichen darf. Also so streichen, dass man ihn lesen kann, ist noch nicht so alt.
Ja. Aber wurscht. Ja, da gab's eine längere rechtliche Diskussion darum, was ist der UVP und was darf er sein? Und da geht's halt darum, dass der UVP halt wirklich
ein UVP sein muss. Und da steigen wir ein. Genau, und da steigen wir ein. Dieser UVP, diese unverbindliche Preisempfehlung, denn kein Hersteller darf sagen, dieses Produkt kostet in dem Land 150 Euro oder 200 Euro, sondern es gibt immer nur eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, die zum größten Teil auch Hand und Fuß hat.
Ja, jetzt muss man also häufig auch in den Direktshops der Hersteller exakt für den Preis verkauft wird.
Gut, die Online-Thematik macht es mittlerweile sehr transparent und möglich zum Nachvollziehen. Und vielleicht als bisschen Background-Wissen, wie kommt denn so ein Hersteller auf seine unverbindliche Preisempfehlung? Da geht die Schere nämlich dann schon so ein bisschen auseinander. Denn traditionell, wenn ein, bleiben wir mal beim Thema Bosch, Gartengeräte, whatever. Die entwickeln einen Laubbläser mit Akku und hast du nicht gesehen, hatten Entwicklungskosten für die erste Charge X. Dazu kommt noch ein Marketingbudget, Vertrieb, bla, alle Kosten mit rein. Mit Profit und einem Vertriebsnetz hinten dran kommt dann ein Aufschlagskalkulationskonstrukt raus, was am Ende vom Tag dann heißt, das Ding kostet 199 Euro im Obi, Bauhaus, was auch immer, im Baumarkt oder auch online.
Dass jeder in der Vertriebskette so ein kleines Stück vom Kuchen abhört und niemand drauf zahlt.
Klassische Wertschöpfungskette. Ja, und dann ist der UVP auch bei vor allem bei Unternehmen, die selbst Produkte entwickeln und nicht einfach nur Copy-Paste machen, meist auch gerechtfertigt. Auf den ersten Blick vollkommen okay. Natürlich ist in dieser Wertschöpfungskette schon bei dem Hersteller ein gewisses Maß oder eine gewisse Marge, ein Prozentsatz an Werbekosten mit drin. Wie groß dieser Werbekostenblock ist, ist unterschiedlich je nach Hersteller. Und genau aus diesen Töpfen wird meistens dann auch so ein Ding wie der Black Friday finanziert. Was ergo im Umkehrschluss heißt, ich zahle das ganze Jahr über bei dem Hersteller XY, also nicht falsch verstehen, kein Rand gegen Bosch, das war nur ein Beispiel. Die Hersteller sind austauschbar, aber ich zahle quasi das ganze Jahr über, in den ganzen Lifecycle über, solche Aktionen mit. Zum einen, das heißt, der vermeintliche super Sonderpreis ist für den einzelnen Kunden, der das ganze Jahr über dieses Produkt oder von der Marke nichts kauft, natürlich ein super Sonderpreis ist, wird aber getragen von ganz vielen anderen Käufern und Käuferinnen das ganze Jahr über und somit finanziert.
Machen wir uns nichts vor. Sagen wir jetzt einfach mal, dass dein Bosch Laubbläser am Black Friday bei Amazon für 120 Euro zu haben ist, dann zahlt eine Amazon da zumindest schon mal nicht drauf.
Richtig. Der Handel sponsort zu diesem ganzen Wahnsinn gar nichts. Als Hersteller nee, getragen.
Das machen die.
Das ist als Hersteller getragen. Ja, das heißt, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und der gewiefte Hersteller, egal wie er heißt, hat natürlich dann verschiedene Möglichkeiten. Sei es mit eventuell Vorjahresmodellen und Versionen günstig rauszugehen, die noch ein Lager hatte, was dann wieder eine ganz andere Geschichte beleuchtet. Oder
ja gut, aber da ist es dann häufig
Budgets rauszuhauen und Volumen zu drehen und kein Geld zu verdienen.
Ja. Wenn es ältere Modelle sind, die rausgehauen werden, da ist es dann aber häufig so, dass sich der Angebotspreis auch nach dem Black Friday dann noch fortsetzt. Also das heißt, dass dieses Schnäppchen dann...
Nach dem Black Friday interessiert man keine Sau mehr, Marian.
Genau. Ja, bei aktuellen Angeboten ist es halt wirklich fast immer so, dass die Hersteller quasi wirklich nur für die Abverkäufe Werbekosten zurückerstatten, also quasi sogenannte Kickbacks dann zahlen für die an dem Tag verkaufte Ware. Ja. Das ist eigentlich so das übliche Prinzip.
Jetzt hast du aber, gehen wir dem ganzen Thema noch ein bisschen mehr Vielschichtigkeit. Jetzt hast du den Laubbläser XY, 199 Euro normaler Handelspreis, in allen Baumärkten zum gleichen Preis zu haben. Auch der Hersteller hat seinen Job gemacht. Er hat ein sauberes Online- und Retail-Pricing, überall 199 Euro. Jetzt macht er da drauf einen Black Friday-Deal. Jetzt sagen aber alle Händler, oh, die 70 Euro UVP-Preisdifferenz mussten wir mal ausgleichen. Mhm. Für die Ware, die bei mir im Regal steht, die ich im Lager habe und so weiter und so weiter. Also es ist für die Hersteller ein Fluch und Segen an der Stelle.
Und ja, deswegen macht man das ja als ordentlicher Hersteller mittlerweile ja so, dass nur die Abverkäufe Werbekosten technisch
wenn
erstattet werden.
Die marktrelevanten Partner das so mitspielen und meistens diktieren eben die Handelspartner das Spiel und nicht der Hersteller, weil der Hersteller möchte ja zusätzlich drehen, dann wird es schon wieder ziemlich cringy. Und das ist für viele Hersteller ein Volumengeschäft in Form von Stückzahlen, aber eigentlich fließen ganz viele Tränen, weil so viel Geld verbrannt wird bei der ganzen Geschichte. Was aber part of the game ist, ja, und alle, die sich darauf einlassen, kriegen ja auch kein Mitleid an der Stelle. Man muss es wollen. Es wird natürlich auch mit viel Augenwischerei gearbeitet, dass du auf einmal in den Laden gehst und siehst, naja, das vermeintliche 2020-Modell von dem Produkt, naja, ist eigentlich ein 2019-Modell von dem gleichen Produkt ohne das letzte Update in der alten Version zu einem verminderten Preis. Punkt. Also Augen auf beim Schnäppchenkauf, auch am Black Friday. Es gibt Produkte, die sind prädestiniert für solche Deals. Fernseher sind so ein klassisches Thema, Beamer, also als großvolumige Waschmaschinen, so viel du tragen kannst, das ist auch ein guter Deal immer. Aber als Kleinteilige ist halt schon sehr gut gemischt und da ist sehr viel Strategie dabei. Aber am Ende vom Tag ist alles dafür gemacht, dass der Händler nicht weniger Geld verdient und der Endkonsument ein vermeintlich super Angebot hat. Viele Angebote sind toll, nicht alle sind super. Und ich glaube, das ist so die Krux der ganzen Geschichte. Augen auf beim Schnäppchenkauf.
Ich glaube auch, um das nochmal richtig einzuordnen an alle Hörer und Hörerinnen natürlich, das, was Heiko jetzt hier beschrieben hat, ist natürlich der Geburtsschmerz für Herstellerseite und ein bisschen Händler. Das braucht euch als Endkunden, als Menschen,
nicht
die zu Amazon, Otto, Cyberport, hast du nicht gesehen, Bettenried gehen und ein Schnäppchen schießen, überhaupt nicht zu interessieren, sondern ihr freut euch einfach an euren Angeboten. Für den Endkunden gibt's halt ein paar andere Fallstricke zu beachten. Wie zum Beispiel, was halt idealerweise sucht man sich natürlich ein Schnäppchen seiner Wahl im Vorhinein schon aus und beobachtet so ein bisschen den Preisverlauf. Ach Gott, ich weiß gar nicht mal, wie die Aktion hieß, aber auch ein sehr bekanntes Elektrogeschäft. Da war das super auffällig. Ich glaube, es war sogar Black Friday vor ein paar Jahren. Ich war am Mittwoch oder Donnerstag vor Black Friday drin, habe irgendwas gesehen, was dann, oh Gott, wie war das? Auf jeden Fall war das am Black Friday zum gleichen Preis mit angeblich 20% oder 30% Rabatt. Das heißt, was sie gemacht
UVP.
Haben, war den UVP am betreffenden Aktionstag künstlich hochzuheben, dann die gleiche Prozentzahl Rabatt drunter zu schreiben und das Ding kostet genauso viel wie 2 Tage vorher.
Oh, nice.
Soll fine, schon ne? mal vorgekommen sein. Mhm. Also das, ja, und das ist halt einer so die Geschichte, der psychologischen...
Genau, und das ist die Geschichte, die seit 3 Jahren halt, wenn es denn irgendeiner mitbekommt, wirklich arge Bußgelder hagelt, wenn das nochmal einer macht.
Ja, ja, das war nicht, genau, nicht Bußgelder. Das ist die ganz offensichtliche Variante, aber es gibt da nicht umsonst in den schönen kleinen Kurzspruch. Lieber Kunde, lass dir sagen, dein Rabatt wird vorher draufgeschlagen.
Also am schönsten ist sowas für Verbraucher eigentlich transparent, wenn man mal so ein bisschen Idealo. Nehmen wir mal Idealo. Idealo hat so ein Preisüberwachungs.
Der Preisometer.
Ja, keine Ahnung. Also so eine Grafik.
Der Preisalarm.
Da kann man sehr schön die Preisentwicklung von Produkten verfolgen. Das heißt also, wenn man vorhat, keine Ahnung, ich will mir Fernseher Beamer XY kaufen und ich habe da jetzt auch nicht so den Zeitdruck. Hab da ein bisschen Zeit für, kann mir da ein bisschen angucken und will schauen, dass ich den für den besten Preis kriege und kann auch noch bis zu einem Black Friday oder was auch immer warten. Dann guckt man sich einfach die Preisentwicklung an und dann wird man hin und wieder feststellen, dass so 1,5-2 Monate bevor es gen Black Friday geht, die Preise sich häufig etwas höher stabilisieren.
Wenn der Hersteller seine Hausaufgaben gemacht hat.
Genau, bevor er denn zum Black Friday wieder vergünstigt angeboten wird. Häufig steigen sie auch danach nochmal leicht wieder an, um dann spätestens meistens Ende Dezember, Anfang Januar dann wieder zu fallen. Und es hat sich mittlerweile so ein bisschen abgezeichnet, dass man, wenn man die Zeit hat und wenn man das beobachten will und gucken will, häufig der März eine sehr gute Schnäppchenzeit ist, weil meistens die Preise im März aufgrund der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung, die so stattfindet, ne, deutlich günstiger angeboten wird, weil einfach so viele Leute dann nicht so viel Geld haben und ja, für den Urlaub sparen.
Bringst du auf den Hersteller Punkt, Meiern. Brabbel nicht daher. März ist eher Anfang April, musst du genau sagen, weil das ist nämlich Anfang Q2, also Quartal 2 von April, Mai, Juni. Denn im Quartal 1 eines Folgejahres werden die Überbestände des Weihnachtsgeschäfts irgendwie verwurstet, nicht verwurstet. Ja, im Zuge der Online- und Gutscheinthematiken, die ja vorherrschen, hat man ja einen klassischen Überhang von Dezember nach Januar, Februar. Dazu kommt noch Chinese New Year, nämlich schlechte Verfügbarkeiten und so weiter und so weiter. Und dann sind die, in Anführungszeichen, Vorjahresmodelle und Überbestände aus dem Weihnachtsgeschäft dann im Folgequartal des Neujahres abzuwerten oder werden meistens in der Art und Weise abgewertet, denn die Hersteller wollen ja neue Ware reinschieben. Und genau, das ist spätestens oft, und da hat Marian den Punkt ziemlich genau getroffen, das ist oft eine Zeit, wo man fast bessere Schnäppchen machen kann als zu Black Friday.
Ja.
Ganz genau. Das geht vielleicht ein bisschen tief in die ganze Geschichte.
Ja, aber das ist so ein Verbrauchertipp, ne?
Ja, also, ja traue keinen UVP, du nicht selbst künstlich hochgesetzt hast. Erzählt man sich unter Herstellern.
Ja, genau.
Und du darfst auch nicht vergessen bei dem ganzen Spiel, was es ja ist, dass vor Jahren, als dieses große A aus Amerika und dieses große E für sehr viel Preistransparenz und Preisdruck im Markt gesorgt hat, dass viele Hersteller dachten, ich muss meine ganze Händlerstruktur anpassen, ich hab das alles noch nicht so im Griff, ich habe eine geile Idee, ich mache einfach das gleiche Produkt zweimal, ja, mit 2 Artikelnummern, 2 ERN-Codes, einmal für den klassischen stationären Handel und einmal für den Online-Handel. Ja. Was ein nice try ist, was dir aber dann irgendwann, also dem Konsumenten dann meistens bei so Themen wie Black Friday vor die Füße fällt.
Ja, nicht bloß das, also solche Preissuchmaschinen wie Idealo, die sind da mittlerweile so fix mit ihren Algorithmen, die finden das raus und stellen die dann auch 1:1 als gleiches.
Die matchen das mittlerweile mit ein, das ist richtig.
Genau.
Ja.
Na, was dann manchmal auch zu ganz komischen Dingen führt bei Idealo, dass man irgendwie ein Produkt sucht und irgendwas anderes angezeigt kriegt, wie was, ich wollte doch eine elektrische Zahnbürste und kein Massagegerät, aber
die Grenzen sind fließend, ja.
Ja, genau. Vibriert halt beides, ne?
Ja, der Algorithmus und der künstliche Intelligenz, um mal dieses Feld von Black Friday zu verlassen, ist vielleicht ein ganz gutes, ganz gute Überleitung zu der aus dem Nichts erschienenen Biografie von einem Barack Obama, die eigentlich niemand geschrieben hat.
Bist du da jetzt nicht eigentlich zu flink? Hätten wir nicht noch den letzten Punkt mit den Einstiegsabos gehabt?
Oh, sorry, ich habe nicht den letzten Punkt, sondern den ersten Punkt der Aufzählung, also Punkt Nummer 3 eigentlich.
Ja, aber wir haben ja ein bisschen hin und her
gehüpft,
gedreht.
Ja.
Punkt Nummer 5 ist.
Überschrift
genau,
Mogelpackungen.
Richtig.
Überschrift Mogelpackungen. Überlasse ich euch aber gerne und ich hole mir noch ein Wässerchen. Bis gleich.
Ja, Carsten, dann mal los.
Mogelpackung hört sich nach mir an, ne? Oder wie, was schließe ich jetzt raus? Na, das ist ein Ding, was mir auf jeden Fall auch brutal aufgefallen ist in der letzten Woche, in der Black Friday Woche. Die Tendenz, Kunden zu locken, und zwar für Abos. Lass uns Ross und Reiter nennen, zum Beispiel Spotify und Amazon Music haben jetzt 3 Einstiegsmonate for free rausgeworfen. Anstatt nur einem. Das heißt, bisher hattest du also einen Testmonat für so ein Abo, innerhalb dessen du kündigen konntest. Jetzt sind's, 3 Monate. Das heißt, sagen wir mal, so ein Spotify nicht Premium, sondern normales Abo kostet einen Zehner. Du kriegst jetzt 3 Monate frei, anstatt nur einem, Ersparnis 20 Euro. Der psychologische Punkt dahinter ist aber natürlich auch im Umkehrschluss, du musst dieses Umsonst-Abo kündigen. Bei einem Monat denkst du noch dran, bei 3 Monaten geht es schon ganz schnell in Vergessenheit, dass du ja da eigentlich ein Abo fährst, weil egal ob frei oder nicht, du musst dich ja mit deinen Kreditdaten erstmal einwählen, ja, dass es nicht belastet wird, steht ja auf einem anderen Papier, aber du musst deine Kreditkarte hinterlegen, um überhaupt dieses Abo genießen zu können. So nach 3 Monaten, entweder macht man sich einen harten Marker, das machen aber wahrscheinlich erfahrungsgemäß die wenigsten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr dran denkst, dass du dieses Abo hast, ist natürlich viel, viel größer. Ja, bei Kindle haben sie es ähnlich gemacht. Da haben sie 2 statt einem Monat Testphase gegeben. Und das Gleiche gilt auch für Telefonanbieter und. Also sämtliche Leistungen, für die du ein Abo abschließen kannst, musst, darfst, sollst. Und das ist natürlich ja super clever und vermeintlich großes Entgegenkommen. Ist aber nicht ganz ungefährlich. Darum haben wir es Mogelpackung genannt.
Ja, und das ist halt das... Ich bin jetzt gerade nicht so schnell gewesen. Ich dachte, du redest noch eine Sekunde länger, Carsten. Weil mir ist dann noch so ein Sky-Angebot ins Auge gestochen.
Ist das gleiche in grün?
Ja, aber das war noch ein bisschen schräger.
Noch dreister.
Mein Gott, ey, was denn das hier für ein Kack ging?
Heiko ist jetzt zurück aber. Von Wässerchen drüben.
Sag ja zu deutschem Wasser.
Ich sag dir das. Deswegen trinke ich Französisches. Oder wie? Ja, das ist ja immer dann, wenn man das haben will, dann kommt das hier nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. So, hier, da.
Ja.
Und zwar... hattest du ja bei den Abonnements bei Sky bisher immer irgendwie gute Sonderpreise. Ne? Also das heißt, du hast dein Abo gehabt, dann hast du einen guten Sonderpreis immer gekriegt, ne? Hast einen König guten Sonderpreis. Da haben die ja so ein bisschen was geändert und haben quasi so Standardpreise für die ganze Meute rausgehauen. Jetzt momentan werden sie halt auch zu der Cyber Week nennen, die ist halt buchen ein Paket dazu. Ne, also für Bestandskunden und du bekommst dieses Zusatzpaket für 50% des regulären Preises.
Ne? Ist das eine Black Friday Aktion oder ist das eine
so Cyber Week
Upselling, halt,
ne?
Okay.
So, ne, nennen sie halt Cyber Week. Und was aber quasi bei dem Angebot nicht so wirklich kommuniziert wird direkt, ne, dass du damit auch dein bisher preisvergünstigstes Abo in die neue Abo-Struktur überführst. Das heißt also, solltest du, so wie meine Wenigkeit, noch gut über ein Jahr deinen Preisvorteil haben, fällt der dann durch Zubuchung dieses Rabatts, den du da, dieses vermeintlichen Rabatts, fallen die restlichen Preisvorteile, die du hast, weg. Was auf den ersten Blick erstmal so, okay, unterm Strich zahle ich ja tatsächlich nicht wirklich mehr. Ich kriege ein Paket dazu und zahle ja nur quasi nicht wirklich was mehr. Ne? Aber nach diesem Jahr, was es dann ist, aus dem Zubuchpaket, fällst du dann voll in die neue Abo-Schiene und hast dann auch gar keine Chance mehr, irgendwie auf deinen alten Rabatt oder deine alte Preisstruktur beizubehalten. Ziemlich,
du schließt gemein, was da gerade
passiert. Marion, danke fürs Rezensieren von 38.000 Masterarbeiten im Bereich Schwerpunktbereich Marketing BWL. Das ist der Grund, warum es den Master gibt und nicht Bachelor ausreicht. Ja, weil bei Bachelor werden es halt nur halb so viele Abos. Ja, aber es ist
creepy, okay, cringy. Eher Thema Abo-Falle als Black Friday.
Ja, aber, hat aber die auch da sind die Grenzen verschwimmend oder fließend, ne?
Ja, sind fließend, weil sie werden ja auch alle in dieser Cyber Week Geschichte ja irgendwo genannt, ob es jetzt Spotify ist oder ob es, ne, das ist
halt ja, ist egal. Jetzt zu dieser, ja. Da probiert sich jeder irgendwie so ein bisschen aus, sinnvoll oder nicht. Wie gesagt, es gibt durchaus gute Angebote zum Black Friday, aber nicht jedes Angebot ist so gut, wie es auf den ersten Blick ausschaut.
Ja. Puh, was machen wir da bloß? Unsere künstliche Intelligenz fragen, ob sie uns nicht ein Gadgetfunk-Skript für die nächste Sendung schreibt.
Wenn das genauso gut trendet wie die vermeintliche Obama-Biografie, dann yo, go for it. Ansonsten lass es sein. ein Kuriosum ist aufgetaucht, nämlich eine Biografie des nicht mehr amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist auf einmal in den Amazon Bücher Rankings nach oben geschossen und keiner wusste so genau, wo es herkam.
Weil das Ding so stark ist.
Meinst du? Oder meinst du, weil die Headline und die Begriffe, die drin vorkommen, einfach so convenient sind?
Convenient, okay.
Ja, oder so angepasst und treffend.
Komm, lass die Katze aus dem Sack. Was willst du
sagen? Ich glaube, es ist immer noch nicht gelöst, was dahinter steht, aber man geht hart davon aus, dass diese vermeintliche Biografie von einer KI geschrieben wurde unter Berücksichtigung von ganz vielen Obama-Fakten in Verbindung mit vielen Begrifflichkeiten, die...
Jetzt mal Sekündchen. Dass die Obama-Biografie, wie heißt es, ein Blablabla-Land, davon reden wir, oder? Mit über 1000 Seiten, krasser Schinken und behandelt erstmal nur seine ersten zwei Amtsjahre und so ein bisschen die Zeit davor. Von dem Machwerk reden wir.
Nee, wir reden nicht von dem 751 Seiten davon. Starken Memoiren.
Genau nicht davon, sondern...
Ah, okay.
Richtig.
Vielleicht, ich sage...
61 Seiten. Sag 61 Seiten, Carsten. Und das Scheißding heißt Barack Obama Book.
Ja, genau.
Vielleicht hättest du das eingangs erwähnen können.
Nein, ich habe ja gesagt, es wurde von einer KI vermutlich geschrieben.
Ja, und ich dachte, du unterstellst jetzt, dass dem Obama sein Buch von einer KI geschrieben wurde, nicht von dem Obama.
So weit kam ich gar nicht, bevor du reingekretscht bist. Promised Land ist die offizielle, also in Anführungszeichen,
ja,
Promised
Land, ja,
ist das offizielle 751 Seiten starke Werk, was auch die Hashtag Officially Obama Story hat. und nicht die 61 Seiten The Barack Obama Book.
Jetzt macht alles Sinn auf einmal. Danke dafür.
Beinhaltet oder in Korrelation bringt. Denn 61 Seiten versus 751 Seiten ist ein anderer Schnack. Und der Titel allein, Barack Obama Book, ist sehr eingängig, wird von allen Suchmaschinen gut getrendet und lässt nicht viel Room for Bullshit. Ja.
Barack Obama Book.
Ganz, weißt du, ganz prägnant auf den Punkt gebracht.
Ja. Ja, aber so mögen wir das doch hier.
Ja.
Das ist wie unser Podcast.
Schaut's aus.
So kompakt, schaut's aus. Auf den Punkt, kein Rumgelaber.
Es wird mit Sicherheit auch nicht den Pulitzer-Preis gewinnen, so inhaltlich, ja, bei 61 Seiten. Schwierig. Und man geht davon aus, dass es eigentlich ein KI-Prank ist, mehr oder weniger, aus welchem Antrieb auch immer, sei mal dahingestellt. Aber es hat wohl funktioniert, dass unter dem Begriff Deepfake das Ganze abgehandelt werden könnte. Einfach nur, um zu gucken, wie gut kann sowas trenden, was einfach die rudimentärsten und stumpfesten Basiswerte eines digitalen Machwerks mit sich bringen muss. Ja? Das zeigt es einfach mal ganz klar.
Hat es ja immerhin geschafft auf die Bestsellerliste, also ne, ja, auf
krass, Platz 1
der Verkäufe.
Was kostet das Ding? Zeit.
Kriegst du wahrscheinlich Frage im Prime-Abo umsonst auf dein Kindle geschossen. Das habe ich in der Tat nicht nachgeschaut, was es kostet.
Okay.
Aber jetzt worth it search.
Na, weil ich meine, dieses ganze SEO für die nicht SEO-affinen Hörer und Hörerinnen, Search Engine Optimization, Suchmaschinenoptimierung, ist ja schon seit geraumer Zeit auf allen Webseiten zu beobachten, vor allem wenn man mal ein bisschen danach sucht. Also es ist, ich komme ja da ganz gerne mal von der journalistischen
Ecke. Nach SEO zu suchen ist geil.
Weil wenn man sein Auge dafür öffnet, ist wahrscheinlich besser. Nicht? Aktiv suchen steht ja nicht, ich bin verseot. Aber ich kriege das halt natürlich danach aus der Praxis oft genug mit, dass diverse Artikel nach ganz bestimmten Vorgaben zu schreiben sind. Das betrifft dann Vorgaben für die Überschrift, das betrifft die Wiederholung von beliebten Suchbegriffen innerhalb des Textes etc. etc. Ist ein Riesending, für den der nicht drauf achtet, halb unsichtbar, aber natürlich im Zeitalter der Suchmaschinen irre wichtig.
Bayern, warum hast du jetzt so gekichert? Klär uns auf.
Weil ich mir gerade die amerikanische Amazon-Seite aufgemacht habe und mir dieses Buch angucke. $12,99 kostet es.
Okay.
Das Barack Obama Book. Neuerscheinung Nummer 1 in Geschichte Kenias.
Die Kategorie. Trendet hart jetzt, ja.
Ja. Und die erste Bewertung dazu, am meisten geratete Bewertung dazu ist, this is not a book, it's a pamphlet.
Ja, aber all die Dinge funktionieren und aber Carsten hat es auch gut auf den Punkt gebracht, ja. SEO-Optimization wird ganz viel gefordert, ist die Frage.
Auch umgesetzt?
Ja, but it is a differentiator or not?
Wofür?
Ja. Mittlerweile kommst du halt nicht mehr drum rum, ne? Wenn du halt irgendwo dein Produkt, deine Site, was auch immer
verkaufen. Am Ende geht es immer nur um Verkaufen.
Genau.
Und mehr Zugriffe auf halt deine machen. Webseite bedeuten mehr Einkünfte und da wird der Schuh rund.
Mhm.
Ein schönes Bild.
Aber kriegt da der Begriff Unique Content dann nicht auch eine ganz andere Bedeutung? Weil es ist ja dann gar nicht mehr so unique, oder? Wenn alle SEO
ja, doch, unique bleibt es ja, wenn das deine exklusive Story ist. Es geht ja nur um die Aufbereitung der Story.
Okay.
Ja, aber genau das ist ja die Problematik daran. Umso mehr du SEO-Rules befolgst, umso weniger unique ist
da das. Da wollte ich drauf hinaus, danke schön.
Das ist halt leider so.
Wobei, also wenn die Formulierungsphrasen, wenn du dich in der persönlichen Formulierung so unterscheiden kannst mit dem gleichen SEO-Outcome, dass es unique aussieht, obwohl es SEO-konform ist, passt das ja.
Also es schließt sich nicht möglich? Aus. Also da
bin ich tief genug in der Schreibering-Geschichte drin. Ja? Das wisst ihr besser als ich.
Da ist der Carsten. Da ist der Carsten.
Ja, aber ich versuche ja auch da durchzukommen gegen euch Büffel.
Das ist ja gar nicht. Was sagst du?
Ich sage ja, es schränkt dich in deiner kreativen Freiheit natürlich ein Stück weit ein, weil du mehr Vorgaben in deinem Schaffensprozess zu befolgen hast, die zwangsläufig nicht immer kreativ sind. Also jetzt beispielsweise Zwischenüberschriften. Das ist ein sehr, sehr beliebtes SEO-Kriterium. Viele Zwischenüberschriften und in den Zwischenüberschriften dann bitte auch das Produkt, um das es geht, erwähnen. Das lieben Suchmaschinen.
Okay.
Das ist so eine ganz, ganz klassische, einfache SEO-Optimierung. Und dann hast du es halt dann natürlich den Unterschied, dass du eine witzige, kreative Headline nutzen könntest, die das Lesevergnügen erhöhen oder eben eine, die mehr Besucher auf deine Seite ziehen. So, jetzt entscheide.
Ist not so easy. Ich möchte die Entscheidung nicht treffen. Ne?
Ja, die Entscheidung trifft der Auftraggeber oder Webseitenbetreiber.
Ich sehe mich mal ganz stumpf an dem Punkt als Auftraggeber, nämlich dir einen Auftrag zu geben, für mein Produkt XY was zu schreiben.
Und du wirst sagen, sieh zu, dass ich Traffic auf der Seite habe.
Ja, am Ende vom Tag, ja, du kannst auch so kreativ coolen Unique-Content haben, wenn nicht SEO-konform ist.
Ja, aber Unique-Content heißt ja bloß, dass es von dir selbst verfasst worden ist und nicht gecopy-pasted ist von anderen Webseiten. In dem Moment hast du Unique Content. Das ist dann dein Thema, über das du schreibst. Aber du, das klingt jetzt ein bisschen drastischer, als ich es meine, aber du unterwirfst dich halt kreativen
Regularien.
Regularien oder unterwirfst dich Strukturen, die dich in deiner Kreativität einschränken. Ja?
Okay.
Du kannst also halt nicht mehr das ganze Spielfeld bespielen, sondern bloß einen bestimmten Bereich und musst dich an Maßgaben halten, die dann am Ende vom Tag, oh Gott, jetzt geht's tief, natürlich auch bis hin in den Satzbau und den Aufbau von Absätzen hineinziehen, wenn nämlich verlangt wird, dass der Produktname nicht nur in der Zwischenüberschrift genannt werden möchte, bitte, sondern eben auch im ersten Teil eines jeden neuen Absatzes.
Das heißt, ich muss als Hersteller auch immer die Entscheidung treffen, ob ich vielleicht vermeintlich coole Marketing-Message, die ich gar nicht auseinanderreißen wollte oder gar nicht anders darstellen wollte als in einem Satz oder in einem Absatz, eventuell auf den Scheiterhaufen stellen muss oder bringen muss, um SEO-konform zu sein. Im Worst Case.
Nee, würde ich jetzt gar nicht so unterschreiben, weil wovon du sprichst, ist ja irgendwie eine Tagline, die mit dem Produkt verbunden wird. Die taucht auf der Webseite auf, aber die taucht auch auf der Verpackung auf.
Wenn ich über ein Produkt rede, dann rede ich über ein Produkt, ja.
Ja, und aber die taucht auch in Anzeigen auf, in Außenwerbemaßnahmen etc. pp. Das heißt, das Feld, das du bespielst, ist ungleich größer. Dieses ganze SEO-Thema ist rein Internet. Wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne einen Artikel über mein Produkt, dann kannst du, dann macht es Sinn, aber dann kannst du immer noch sagen, Plugin and Feel Good ist meine Subheadline. du würdest dann von deinem Autor voraussetzen, dass er den Produktname an bestimmten Stellen permanent in bestimmten Formen immer wieder erholt.
Okay,
hast dadurch dann eben über deinen Blog eine vermeintlich höhere Erreichbarkeit.
Impliziert aber auch, dass ich gezwungen bin, eine abweichende Nomenklatur zwischen Online- und Offline-Wordings im blödsten Fall zu haben.
Solltest du definitiv, ja. Okay.
Einer der weiteren Gründe, warum ich kein Marketing mache. Oder nur rudimentär mit gefälligem Halbwissen. Nee, höchst interessant, das ist ein super krasses Thema eigentlich, ja.
Ja, und es geht halt immer so ein bisschen unter der Hand, weil auch da kriegt der normale Informationsbezieher, Leser einer Webseite, das eben nur mit, wenn er wirklich ein Auge drauf hat. Wenn er ein bisschen aktiviert ist, vielleicht durch unseren Podcast und man wirklich schaut, warum, wie ist so ein Artikel aufgebaut, wie viele Affiliate-Links gehen da von der Webseite weg, warum steht da dieser Idealo-Preisvergleich mitten im Fließtext. Ja, so Sachen.
Ja. Höchst interessant. Ich glaube, ich brauche nochmal 2 Nachhilfestunden für SEO und Co. Memo an mich
selbst. Ach, nee, dafür gibt es so Leute wie Carsten, die machen das schon.
Jetzt, wo du es sagst, ja.
Lehnt man sich zurück und
die Auftragsmörder.
Schreibt eine E-Mail. Wichtig, Leute, kein gescheites Briefing.
Ja, ganz wichtig. Das kriegt ihr schon alleine hin.
Jeder Auftrag geht im Idealfall mit: Carsten, mach mal SEO.
Und mach dabei noch ein bisschen Social Media bitte und mehr Reichweite und überhaupt, ne?
Ja.
Und wie ist überhaupt die Page Impression und ROI und überhaupt?
Wenn das Ding nicht auf Google Suchseite 1 ist, dann ist das eh nichts. Nee, aber klar, diese SEO-Begriffe kannst du dann eben mit Google AdWords, weil wir jetzt gerade in dem Thema drin sind, dann unterfüttern. Dann hast du halt den Effekt verstärkt. Und. So wird dann ein Schuh draus.
Höchst interessant, alles höchst interessant. Alright. Auch interessant ist einfach, dass 61 Seiten, 751 Seiten fundiertes Wissen outperformen können. Ja. Aufgrund der Algorithmen und des SEOs.
Ja, das ist auch bestimmt viel billiger. Was kosten der Obama-Schinken? Ja, immer diese gemeinen Nachfragen.
Ich würde mal sagen, mindestens $20.
Also mehr als $12, bin ich mir sicher.
Im Taschenbuchformat, im harten
Paperback. Aber guck mal, dass Leute da drauf reinfallen. Ich gehe jede Wette, dass viele Leute, die das BBB, das Barack Obama Book bestellt haben, der Ansicht waren, sie haben sein Promised Land.
Ja, ein Punkt.
Super geil, und bin ich geschossen.
Noch mit reinwerfen. Wir wissen alle nicht, wie das Ranking zustande kommt, ob da auch Kindle-Abos mit rein spülen, wo Leute quasi kostenfrei sich das runterladen und das einen Impact aufs Ranking hat und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr schönes Beispiel für die Macht der Suchbegriffe und der allgemein einfachen Begrifflichkeit. Ja.
Ach übrigens, das war übrigens die englische Version für 24,99. Die deutsche Version, die übersetzte Version, kostet 42 Euro.
Für 61 Seiten Bullshit?
Nein.
Achso, Promised Land.
Also okay, das Original. Ja.
Okay, das macht Sinn. Ich dachte schon für
die Kindle. Dann warte mal, bis das Kindle oder Paperback rauskommt. Also,
ja, Kindle gibt es auch schon, 32,99 auf Deutsch.
Ja. Ach, Schnäppchen.
Das ist knapp.
Im englischen Original günstiger, 1999.
Ja.
Das ist aber ein krasses Preisgabe eigentlich.
Also ich würd's in Englisch kaufen, also lesen. Das wäre es mir nicht wert.
Ich warte aufs Hörbuch.
Das ist
0 Euro bei Audible.
Aber auch nur während Black Friday Superaktionen
mit dem Vorzugsabo. If you extend your Premium-Dings.
Oh Leute.
0 Euro im Audible Probemonat.
Ja, so im Probemonat.
Sendungstitel. Promo Probemonat.
Ja, Gadgetfunk jetzt auch im Abo bei iTunes und ganz ohne Probemonat.
Ohne Probemonat. So, pro bono. Wir machen das Ganze pro bono, ne?
Pro bono?
Genau.
Ja, Grüße hier raus an Bono. Ich glaube, es wird einfach Zeit. 1:48:05 zeigt mein Zeiteisen hier an. Zieh mir noch ein bisschen cringy Intro ab. 1:45 sind wir, glaube ich, so netto.
Ja, wenn ist doch. Wenn es so ist, dann ist es so.
Genau, der Heiko schneidet das gleich noch auf 1:15 zusammen und dann.
Ja, aber nur wenn Carsten voll ein bisschen Heliumballons zu sich nimmt.
Und die Gadgetfunk-Studios sind noch 2 Stunden offen, bevor dann Tim Melzer kommt und seinen Podcast aufnimmt.
Seit wann? Vielleicht brauchen wir noch ein Außenbüro in Hamburg, ja?
Ich habe da eine Idee.
Reden wir offline drüber. Danilo, wenn du das hörst, mein Freund, sag mal Bescheid.
Ja, gib mal Ton hier, ne?
Hanoi. Alles andere.
Mach mal Mikro.
An der Stelle vielleicht.
Machen wir jetzt nochmal die Sache mit dem Housekeeping. Liebe Leute, lasst euch sagen, wenn ihr ein iDevice besitzt, bei Spotify findet oder bei Apple Podcasts, seid doch so gut und hinterlasst ein paar Sternchen für uns oder idealerweise eine Bewertung, weil Bewertungen sind noch geiler als Sternchen, wobei Sternchen auch schon ziemlich gut sind. Das ist die einzige Möglichkeit, um die wir euch bitten, uns zu unterstützen. Ihr braucht kein Abo zu zahlen, wir machen kein Patreon-Fanclub mit weiß der Geier was, der Gadgetfunk wird immer werbefrei sein. Aber seid doch so nett und sternderlt uns. Und ja, mit diesem schönen Abbinder möchte ich mich verabschieden. Marian, Heiko, danke für eure Zeit. Hat irre Spaß gemacht.
Wir haben zu danken, Carsten, für deine Zeit.
Und wir kommen wieder.
Ja, am 8. Dezember, kurz nach Nikolaus. Und wen die Rute getroffen hat, wird uns dann Marian berichten. An der Stelle. Ja,
bis dahin habe ich alle meine Türchen aufgemacht.
Jo. Screenshot all didn't happen und somit gute Nacht. Ciao.
Tschüss. Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Häke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und Pfiat euch.
Oh wow, das war immer wieder so interessant.